Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Am 27. April findet nicht nur der Genussmichel 2026 statt. Wir starten auch unsere erste Genussguide Masterclass ab 9 Uhr im Grand Elysée Hamburg. Auf 5 Bühnen geht es um das, was die Branche wirklich bewegt. Marke, Wirtschaftlichkeit, Teamführung, Foodtrends und erfolgreiche Konzepte. Auf unserer Bühne werden sein unter anderem Cornelia Poletto, Brian Beusen, Theodor Feiser, Thomas Bühner, Stefan von Bülow und auch Hannes Schröder. Und kleiner Teaser, auch einer unserer heutigen Gäste steht dort auf der Bühne. Euch erwartet also ein Tag voller kompakter Insights und ganz viel Austausch. Auch unsere starken Partner aus der Branche sind mit ihren Angeboten vor Ort. Und das Wichtigste, ihr zahlt für das erste Ticket nur 99 Euro und jedes weitere Ticket gibt es dann für 49 Euro. Und für unsere Hörer haben wir noch ein Extra. 10% Rabatt mit dem Code einmal alles bitte. Alles klein und zusammengeschrieben. Alle Infos findest du wie immer in der Caption. Heute haben wir gleich zwei Gäste bei uns im Studio. Sie sind seit rund 25 Jahren befreundet und große Thailand-Liebhaber. Auch diese Leidenschaft verbindet sie seit langem. Beide kommen ursprünglich nicht aus der Gastronomie und haben also keine klassische Ausbildung in diesem Bereich absolviert. Umso beeindruckender ist es, wie sie seit vielen Jahren die Hamburger Gastroszene mit ihren Konzepten prägen, zu dem unter anderem Momo Ramen gehört. Und welches Restaurant gehört noch dazu?
Das jetzt schon sagenumwobene Ying Ying oder wie andere Leute sagen, Jing Jing.
Ja, und keiner weiß es so genau, ne, wie es denn nun besprochen wird. Denn ich habe festgestellt, in unserem Gespräch mit den beiden, sagen die beiden auch mal Ying Ying und mal Jing Jing, oder?
Genau.
Ja. Und Tim, was hast du so gemacht in den letzten Wochen?
Ob du es glaubst oder nicht, ich habe Urlaub gemacht in Thailand. Also deshalb, ich bin bestens vorbereitet. Ich habe mich reingefressen in diese heutige Sendung sozusagen.
In die heutige Sendung.
Ja, reingefressen.
Ja, und wir können den Hörern ja vorab sagen, das wird spannend, denn Tim hat sich schon mal eingegessen in die thailändische Küche. Du hast sowieso, glaube ich, ziemlich Plan von thailändischer Küche, oder?
Absolut nicht. Ich habe gar keinen Plan von gar nichts. Das ist das Gute. Aber ich rede wahnsinnig viel drüber, deshalb fällt es den Leuten nicht auf.
Und hast eine Meinung?
Ich habe eine Meinung über meinen Geschmack und wenn mir was schmeckt, schmeckt mir was. Und ich glaube, das einzige Gericht, was ich wirklich aufsagen kann, also wo ein Gericht auch eine Bedeutung, ist Pad Thai. Okay. Alles andere weiß ich gar nicht, wie die Dinge heißen.
Okay, krass.
Also ich weiß, dass eine Kokosnusssuppe heißt irgendwas mit Kim Il-jung oder so ähnlich.
Und Kup Kon Ka heißt, glaube ich, Danke.
Ja, so.
So, und das hören wir uns an. Mit Wiener Steinkönig und Valentin Bröhr, der nie Valentin genannt wird, sondern immer nur Walle.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Tim Melzer.
Also Wiener und Walle sind hier, vom Ying Ying.
Vom Ying Ying?
Ja.
Spricht man das Ying Ying?
Jing Jing.
Jing Jing, Jing, ja.
Jing Jing, würde ich auch sagen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Das ist wie Expresso und so, ne? Also das ist von jeder... Nee, sag mal Jing Jing?
Nein, so du hast Ying, eigentlich Ying. Gut ausgesprochen.
Ich glaube,
Jing Jing.
Ja.
Jing Jing.
Und vieles mehr natürlich noch, ne? Freu mich, bin gespannt, bin neugierig, bin neidisch.
Ja. Danke für die Einladung. Hm? Ja. Danke für die Einladung.
Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ja? Ich finde, ihr habt genug Aufmerksamkeit. Ja.
Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, weil wir Tim immer fragen, hast du Bock? Und er sagte sofort, habe ich richtig Bock.
Habe ich wirklich.
Ja, also
ich
ist er neugierig.
Sehr
wir steigen direkt mit der Frage des letzten Gastes ein.
Braucht
ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir hatten als letztes, hatten Tim und ich, unseren Finanzsenator Andreas Dressel zu Gast. Und der hat die Frage für euch hinterlassen. Er weiß ja nie, wer als nächstes kommt. Aber die Frage, die er hinterlassen hat, ist ganz lustig im Zusammenhang mit euch. Was glaubt ihr, kann getan werden, um noch mehr französische Esskultur nach Hamburg zu bringen?
Ja, also ich finde es ganz lustig, weil wir hatten, das ist zwar ein anderes Thema, aber wollten eigentlich bei uns ausbilden.
Ja.
Und haben angefragt, wie wir das machen. Und da wir kein französisches oder deutsches Restaurant sind, dürfen nicht ausbilden. Das wäre eigentlich gut für uns, wenn wir ein französisches Restaurant noch aufmachen. Bei uns vielleicht ein kleines in der gleichen Fläche, dann könnten wir gleich ausbilden.
Genau.
Das wusste ich nicht. Wusstest du das?
Ja, also rudimentär weiß ich das, weil es geht ja um die Grundlagen, insbesondere im Handwerk. Und da das Ausbildungskonzept in Deutschland derzeitig noch basierend auf der französischen Küche ist, auch zu Recht, weil das ist schon eine Sprache, auf die wir uns alle irgendwie einigen können, auch mit dem Kochwissen, kannst du auch in eurem Restaurant arbeiten, wenn du jetzt aber, und das meine ich jetzt gar nicht, so, wenn du aber nur Kurzbrat und Wokküche, die verstehen ja gar nicht, was die da alles anbieten, dann fehlt dir eine ganz große Bandbreite in der Ausbildung des Handwerkes.
Ah, klar.
Also, das ist altbacken, das ist sehr vereinfacht gesehen und auch ein bisschen vereinfacht transportiert. Vor allen Dingen, wenn schon jemand ausbilden will, lass ihn doch. Und du kannst ja hingehen und gucken, ob die gut ausbilden, und das, was da gekocht wird, ist allemal eine Ausbildung würdig.
Ja, das denke ich auch, weil man kann natürlich nicht jeden Betrieb aus jeder Länderküche eine Ausbildung machen lassen, aber man kann ja, wir können uns auch, würden uns also auch bewerben, ne, und zeigen, was wir machen, und wir machen ja auch noch ein bisschen Catering und so.
Ja, es ist ja auch ein bisschen arrogant. So, weil das würde ja bedeuten, dass alle Köche, die sich mit einer wie auch immer gearteten Länderküche beschäftigen, keine Ausbildung würdig sind. Also wenn thailändische Küche, das sind gelernte Köche.
Klar.
Also japanische Köche lernen mehr, als wir jemals in unserem Leben lernen werden, während ihrer wirklichen Ausbildung. Italiener dürfen die nicht ausgebildet, haben die keine, also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist schon Quatsch.
Also wenn der Dresse das möchte, dann sollte er ein bisschen Weitsicht walten lassen in seinem Beruf.
Ja.
Okay, dann haben wir
ich
das.
Ich höre eine kleine Spitze davon. So betretenes Schweigen.
Okay. Das war wirklich betretenes Schweigen.
Das ist ein bisschen so ein Moment, wie wenn der Onkel am Tisch den politisch unkorrekten Witz erzählt, wo alle sagen, okay, die Stimmung ist jetzt auch.
Okay. Neues Thema.
So, überlegt euch schon eine Frage.
Genau. Ihr habt im letzten Jahr 2025 den Genussmichel gewonnen. Als bestes Restaurant. Dabei wart ihr noch gar nicht so lange am Start. Was ich in Erinnerung behalten habe, ist natürlich, dass ihr gewonnen habt, aber auch, dass während der Laudatio ein Zitat von Tim Melzer gebracht wurde.
Wirklich?
Ja, in der Laudatio hieß es,
keine Ruhe von mir.
An diesem Restaurant ist nur eins schlecht, nämlich, dass es dir nicht gehört.
Richtig.
So. Was hatte der Preis für Auswirkungen auf euch? Gefreut habt ihr euch? Das haben wir gesehen.
Ja, mega.
Gibt's Geld?
Nein.
Nee.
Das ist so eine Sache in Deutschland, bei Gastropreisen gibt es meistens nichts, außer einen feuchten Händedruck. Und natürlich PR. Nee, war super.
Aber
für uns.
Viel PR.
Ja, super, super. Also war richtig schön zu sehen, die Resonanzen, auch die Laudatio war von der Anke super übergebracht. Also,
haben uns mega gefreut, und auch vor allen Dingen, weil es ein Hamburger Preis ist. Wir sind beide Hamburger und freuen uns natürlich mega, dann in Hamburg so einen Preis zu gewinnen.
Aber das
ist eine Standardantwort.
Ich war da eine Anekdote, das ist ganz spannend, weil wir haben ja davor gibt ja noch diesen Testsieger in der Kategorie.
Ja.
Und da dachten wir so, weil insgeheim dachten wir, wir wollen ja das andere gewinnen. Und dann haben wir auch, wie der Asia.
Mhm.
Oh, wie?
Ja, ich dachte, man kann nur eins gewinnen, und dann wurden, also ich bin eh bei sowas immer sehr nervös, muss ich sagen.
War ja auch Testsieger Asia.
Ja.
Ja, genau. Und das war zuerst, und ich dachte, man kann nur einen gewinnen, dachte ich, okay, dann gewinnen wir den Hauptpreis nicht. Und
mein Problem hier ist, ich würde ganz gerne mal sofort was sagen, aber ich bin ja hier nur Gastgeber. Deshalb muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten. Nein, das ist schon ganz geil, Genussmichel zu bekommen als Restaurant des Jahres, glaube ich, ist wirklich fulminant. Gerade in einer Großstadt wie Hamburg, wo so viele unterschiedliche, abwechslungsreiche Konzepte jedes Jahr eröffnet werden. Und wir haben in eurem Eröffnungszeitraum gab es spannende, ganz, ganz, ganz spannende Eröffnungen. Und auch Restaurant des Jahres bedeutet ja nicht nur Neueröffnung, sondern auch überhaupt Dinge, die schon ganz viele Jahre da sind. Und wenn man sich dann, ich sag mal, in so einer Hinterhofbutze, die da mehr schlecht als recht zusammengezimmert worden ist, ein bisschen was über Feuerkurzbrät und alles mit Chili zuscheißt, irgendwie so. Und aber eben dieses trotzdem, und das ist ja das, was ihr da wirklich geschaffen habt, neben dieser wirklich fulminanten Küche, die manchmal auch schon grenzüberschreitend ist, weißt du selber, wir diskutieren da ja auch manchmal drüber. Aber ihr habt einen Ort mit Atmosphäre geschaffen. Und das ist das, was ganz wenig Gastronomien gelingt. Und ich glaube, das ist das, worauf sich deshalb auch heute immer noch, gerade jetzt am Montag im Rahmen der Internorga, seid ihr sehr, sehr häufig gefallen als Name, wo man hin muss.
Total.
Und aus eigener Erfahrung. Ne?
Ja.
Also, das ist nicht irgendwie, habe ich mal gehört, sondern weil Menschen da waren und das alle unisono irgendwie speziell finden,
ja.
Besonders finden.
Ja, das stimmt. Und was wir hatten, wir haben ja immer eine Jury dazwischen. Das ist für uns auch total wichtig als Verlag, weil natürlich habe ich ab und an das Thema, sorry, dass mich Gastronomen anrufen und sagen, wenn ich 2 oder 3 Seiten schalte bei dir, kann ich dann auch einen Preis gewinnen? Nein.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Kamera nächstes Mal.
Also Tim hat mir gerade Geld gegeben dafür, dass er endlich mal gewinnt. Nur damit die Hörer das auch mal wissen, was hier gerade über den Tisch gegangen ist. Und die Jury, die streiten oft sehr, weil sie sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sind. Also die testen alle Restaurants, die in Frage kommen. Und übrigens kann man den Preis, das beste Restaurant des Jahres, nur gewinnen, wenn man auch Testsieger in irgendeiner Kategorie ist.
Okay, good to know.
Also, wenn die Bullerei nicht Testsieger ist, dann kannst du auch nicht bestes Restaurant des Jahres werden, Tim.
Weißt du was? Ich bin voller Arroganz, voller Überheblichkeit. Die Bullerei gibt es seit 17 Jahren. Ich glaube, das ist eine Metaebene in der Hamburger Gastronomie. Da gibt es nicht mehr viele, die das genau in dieser Präsenz über so viele Jahre. Ich warte auf den Preis fürs Lebenswerk.
Ja, okay.
Das werden auch nicht viele schaffen.
Ja, das
oder
stimmt.
Das Restaurant der Dekade.
Ja.
Und wer da der Bullerei die Wirkung abspricht, hat auch bei euch, egal in welcher Jury, absolut nichts zu suchen. Es gibt noch Mitstreiter, das will ich nicht sagen. Kowalke, Fischereihafen-Restaurant, eigentlich das Eisenstein früher. Ich weiß nicht, wie stark das jetzt gerade noch, aber es hat so viel für die, das Nil-Restaurant des Jahres, nach so vielen Jahren geworden.
Ja.
So. Es gibt so ein paar Adressen, die werden, die haben darüber ja, hinaus verdient. Und Bullerei ist eine davon.
Mhm. Ja. Dann haben wir auch jetzt mal wieder über die Bullerei gesprochen. Genau, wie habt ihr den Moment erlebt? Als ihr den Preis bekommen habt, einfach Freude wahrscheinlich, ne?
Totale Freude und auch überrascht. Also
aber auch schon voll. Surreal.
Ja. Auch schon voll, ne?
Nee,
da ging noch, weil ich war ein bisschen nervös wegen Bühne und so.
Ich habe
nur 2 Gläser Wein gehabt. war überwärtigend, ja, super.
Ja.
Ich weiß auch nicht mehr, was ich da auf der Bühne gesabbelt habe, aber...
Also die Jury in dem Fall, das wollte ich noch sagen, hat das einstimmig entschieden.
Oh, wow.
Und das haben wir tatsächlich äußerst selten.
Was macht denn das Restaurant Jahres zum Restaurant des Jahres?
Der Service muss stimmen,
mhm.
Die Küche muss stimmen, also die Qualität der Speisen muss stimmen, das Ambiente muss stimmen. Also das ist ein Mix aus so ganz vielen Sachen und wir haben ja sehr unterschiedliche Leute in der Jury, aber schon Leute, die was eben von Food verstehen und die diskutieren dann darüber, die besuchen. Also es gibt 3 Vorschläge immer pro Jahr für das beste Restaurant. Diese 3 Restaurants werden dann von jedem Jurymitglied nochmal besucht. Dann gibt es eine Jury-Sitzung und dann fällt die Entscheidung.
Wer wird es dieses Jahr?
Das werden wir am 27.04. erleben, Tim.
Nice try.
Ich habe keine Einladung, also wir können es nicht sein.
Wie, du hast keine Einladung?
Ich habe keine Einladung.
Natürlich hast du eine Einladung.
Ich habe keine Einladung.
Ich bin heute tatsächlich hat die Redaktion gesagt, kannst du bitte Tim nochmal fragen, das ist wieder einer der Letzten, der nicht zu oder abgesagt hat.
Hast du deine Einladung bekommen?
Ja.
Okay, super.
Ja, ihr habt auch
so,
eine
kommen
Einladung.
Wir mal zu euch zurück.
Ja, ja genau.
Ja.
Also du kommst, ne?
Ganz kurz einmal zusammenfassen, also in ganz, ganz wenigen Abteilungen, bis wir wieder da sind, wo ihr heute seid. Mhm. Was ist eure erste kulinarische gemeinsame Geschichte?
Das war original das Weiße Haus Catering.
Ja.
Damals hat Pedde von dir das Weiße Haus übernommen. Patrick Völz.
Ja.
Genau. Und Wiener hat damals eine Event-Agentur gehabt.
Mhm.
Genau, ich habe kleines Catering-Unternehmen gehabt. Und dann haben wir zusammengeschlossen und das Weiße Haus Catering gegründet.
Ernsthaft?
Ja. Genau.
Stark.
Ja.
Zu viele Gesellschafter.
Das ist oft das Problem, irgendwann mal.
Fünf Gesellschafter.
Meistens beim Jahresabschluss.
Genau, es ging auch nicht so lange.
Nee.
Ach, krass, aber gut.
Wir haben es gut hochgepumpt und hat Spaß gemacht und hat echt Laune gebracht, aber dann irgendwann halt nicht mehr. Ja, genau, aber am Anfang war es cool und dann irgendwann ist die Stimmung gekippt und dann war es halt.
Aber woher kennt ihr euch?
Ich kann es über meinen Bruder ursprünglich, der hat mit Wiener studiert, oder beziehungsweise wir kommen eigentlich ja beide so ein bisschen aus der Musikbranche, würde ich jetzt mal so sagen. Und mein Bruder hat gerappt und ich habe produziert und Wiener hat Konzerte veranstaltet und dadurch haben wir uns kennengelernt. Das ist jetzt auch schon wie lange her? 20, 25 Jahre oder so.
Und ihr habt beide keine Ausbildung als Koch oder hast du nicht gesehen?
Nee, beides abgebrochene Studiengänge.
Aber sehr gut. Halte ich ja für sehr gut und glaube ich, manchmal auch schmecken zu können, manchmal auch sehen zu können, manchmal auch empfinden zu können. Das ist ganz oft, wenn du so Gastronomie und Eventveranstalter zum Beispiel dir mal anguckst. Da, ich bin früher, als ich noch sehr viel unterwegs war, stand ich so oft auf Partys und dachte so, boah, wie geil, was die hier in dieser Kürze der Zeit so an Storytelling, an Flyern, an Atmosphäre, an Gedankenschmalz zusammenführen, damit jetzt die Nacht zum Tage wird, also damit diese 5-6 Stunden nur einfach von uns sozusagen über uns gestülpt werden und das genossen werden. Warum sind wir Gastronomen, wir Köche, wir Wirte Bühne. So spießig? Mhm. Es ist eine Bühne. Ja. So, das Restaurant ist eine Bühne und das Yingying ist eine Bühne. Und das ist ja genau das. Da sind bestimmt Fehlentscheidungen getroffen worden, aber genau diese Fehlentscheidungen machen das so besonders, machen das eben zu einem nicht Konzeptgastronomie, nicht zu einer Konzeptidee, sondern zu einer hochindividuellen Gastronomie, die eben auch in anderen, auch in europäischen Ländern ihresgleichen sucht. Deshalb ist das so bemerkenswert. Und ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Und ich finde, da gibt es ja viele Beispiele inzwischen. Autodidakten, wir haben den Rentner, der schon seinen Lebenspreis hatte, Christian Rach, der hat es auch nie gelernt. Der hat es nie gelernt. Na, der hat ja nie Koch gelernt. Der war Mathematik- und Philosophstudent. Philosophiestudent. Ob er jemals an der Uni war, wage ich zu bezweifeln, aber er war auf jeden Fall da. Also das hat er nicht
schon ein, zweimal weiter.
Ja, das ist ja eine lange Historie, irgendwie, die wir haben.
Ich habe es versucht.
Ja. Dann, wenn du jetzt Marcel Stuth, ähnliche, also ein bisschen ähnliche Aromatenwelt vom Batou, total Autodidakt. Mhm. Der hat mit Kochen überhaupt nichts am Hut. Also der hat einen Mut, der ist nur Koch und die schmecken anders. Die gehen da anders ran, die sind da freier, die achten nicht so auf richtig oder falsch, sondern die folgen viel mehr ihrer Intuition. Und deshalb ist das gar keine Einschränkung, sondern fast ein Prädikat.
Bevor ihr das Yingying gemacht habt, habt ihr Momoram gemacht. Mhm. Ja. Und dann seid ihr irgendwann auf die Idee gekommen, so, wir sind Thailand-Fans. Ich glaube, ihr seid viel in der Welt rumgereist, weil ihr einfach Bock hattet, verschiedene Küchen zu erleben. So,
also wir sind,
hat man es mir erzählt zumindest, ist das so?
Wir sind beide eh schon immer viel gereist so und eigentlich war also nicht das Yingying-Konzept, aber ein thailändisches Konzept vor Momo schon geplant, aber der Laden hat dafür nicht gepasst. Also wir reisen beide schon sehr lange nach Thailand und ich wollte eigentlich schon immer ein Thai-Restaurant aufmachen. Das ist eigentlich, was ich würde jetzt sagen, so schon am längsten koch seit 20 Jahren. Und Momoram war eine Fläche, die ist, was vorher im Buchladen war. Ne? Wir mussten das auch komplett umbauen. Und da haben wir die Küche im Keller und die Bar ist im Keller, also sehr verwinkelt und genau, deshalb haben wir uns dann, weil das war das zweite Konzept, was wir sozusagen auch geplant haben, einen Rahmenladen zu machen, weil es damals auch in Deutschland noch nicht so bekannt war und haben dann den Rahmenladen Momoram gestartet, genau.
Und dann, gab es schon die Idee fürs Yingying oder?
Also nicht sozusagen zu dem, was es jetzt geworden ist, ne? Aber die Idee von dem Thai-Restaurant, ja, also ich hab so eine Dropbox und da habe ich jetzt gerade die erste Word-Datei mir nochmal angeguckt von damals wollte ich es Manao nennen, das heißt Limette auf Thai.
Ja.
Und gut, dass wir das nicht gemacht haben. Gut, dass wir es auch nicht in die Margaretenstraße gemacht haben.
Nee, ist ja da
genau.
Aber es war witzig, weil wir haben im Grunde ja sozusagen, die Story ist ja im Grunde so, dass wir für Momoram vor Corona wohlgemerkt eine Fläche gesucht haben für die Produktion. Und dann haben wir vor Corona den Mietvertrag unterschrieben und dann, das war Mitte Januar, meine ich, oder Ende Januar, und dann kam halt Mitte März Corona. Und so ist im Grunde der Grundstein für den, und davor haben wir auch schon mal parallel immer nach Flächen gesucht fürs Yingying. Und das war da dann sozusagen, da hat sich dann durch Zufall beim Bierchen in einem Büro standen wir rum, haben uns die Mietfläche angeguckt, die wir jetzt an der Backe hatten, kamen wir nicht raus, Gewerbemietvertrag. Das machen wir, untervermieten die Büroflächen oder...
Genau, also wir haben eine größere Fläche angemietet, wo eine kleine Bistroküche, eine Konzession drauf war und wollten eigentlich nur so eine weiß nicht, so 50 Quadratmeter Raum bauen, wo wir ein bisschen Fliesen reinmachen, ein bisschen Edelstahl und mussten dafür aber diese ganze Fläche mieten und da sie so nah auch an Momo dran war und schon eine Konzession drauf war mit so einem kleinen Mini-Bistro, haben gesagt, wir nehmen die und bauen ja erstmal ein bisschen Edelstahl rein, dass wir ein paar, weil wir haben damals bei Momoram hatten wir so 250 Liter Alutöpfe mit Gashockerkochern in so einer 5 Quadratmeter Küche. Das heißt, wir hatten im Sommer 50 Grad oder so.
Oh, krass.
Und haben dann eigentlich erstmal nur was gesucht, wo wir auch wirklich nur einfach diese Suppen kochen und hatten dann vorne Büroflächen und saßen dann in diesen Büros, wollten die vermieten.
Pascal
zwei
Kurusch.
Bier, ey, guckt, lass doch einfach die Wände rausreißen und hier ein Restaurant reinbauen.
Genau.
Was war die Vision, als ihr diese Entscheidung getroffen habt? Also, hattet ihr Startkapital? Hattet ihr Geld?
Nee, zu dem Zeitpunkt hatten wir kein Geld.
Was heißt kein Geld? Ein bisschen werdet ihr was besessen.
Nee, wir haben das ja für den Umbau letztendlich ja.
Aber das meine ich ja. Was war so die, weil das finde ich das Faszinierende. Wenn ich heutzutage, nur warum ich diese Frage stelle, eine Gastronomiefläche sehe, dann muss ich immer dran denken, okay, ich bin Tim Melzer irgendwie so, dann werden wir die Auflagen, dies, das, jenes, irgendwie muss auf eine gewisse Art und Weise umgesetzt werden. Und ich nach anderthalb Stunden sage ich schon, ich habe kein Interesse, es wird zu teuer. Ich werde es mir nicht mehr leisten können. Ich werde das nicht mehr machen können. Und deshalb bin ich so voller Feuer für eure Herangehensweise. Ihr habt diese Bürofläche. Ich kenne ja nur inzwischen noch oft zu Gast da und ist auch mein geschmacklicher Lieblingsladen. Und auch atmosphärischer sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Und er ist so herrlich wie soll man das sagen? Wenn man, der ist so herrlich nicht geplant. Ja,
genau.
Der ist so herrlich nicht geskriptet. Genau.
Der ist über zwei Jahre entstanden.
Der ist ein bisschen hier eine Ecke, ein bisschen da eine Ecke.
So ist auch genau.
Da ist eine Schiebetür. So, und trotzdem hat er ja eine Konzession und trotzdem hat er ja einen unternehmerischen Gedanken und trotzdem ist es ja ein Wirtschaftskonzept. Mhm. Also was war so die Idee, als ihr gesagt habt, wir machen das Ying-Ying, auf. Das ist das, was wir haben, das ist die Fläche, da wollen wir hin.
Da fängt es ja gerade an, weil wir, als wir da standen in diesem Konfi, dachten wir so, da war so ein Oldschool-Konfi aus den 70ern, dachten wir so, ja gut, bis dahin machen wir es. Die Fläche wäre wahrscheinlich 50 Sitzplätze max gewesen.
Genau, es war ein bisschen kleiner geplant am Anfang.
Genau, deswegen, und dann war es ja so, das Budget hatten wir eigentlich für die Produktionsfläche, um da halt umzubauen, die Vorbereitungsküche vorzubereiten, das, was wir jetzt auch für den Lieferservice nutzen, und dann kam halt sukzessive während der Zeit die Vision, wie es jetzt geworden ist.
Ja, man muss dazu sagen, dass ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, viele Leute, wenn die ein Restaurant planen, dann machen die einen Businessplan, die machen eine Kalkulation. Und wir beide sind ein bisschen
verrückt.
Das heißt, wir hatten nie, weder für Mimo, wir hatten noch nichts einen Businessplan. Ne? Also wir haben jetzt mal angefangen, wenn wir jetzt noch einen zweiten Momo aufmachen wollen, da irgendwie angefangen, jetzt mal uns richtig hinzusetzen. Aber für Jing Jing und auch für Momoram, also wir sind da, sind deshalb auch schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, aber wir haben gesagt, wir machen das und haben dann angefangen, Geld einzusammeln und haben auch parallel schon angefangen, die Wände rauszureißen. Und deshalb hat es auch so lange gedauert, ne? Und deshalb haben wir auch richtig viel in Eigenarbeit gemacht. Aber wir haben sozusagen wirklich keine Art von Businessplan oder Kalkulation gehabt. Deshalb auch, also wir haben insgesamt, glaube ich, 12 Mal oder 13 Mal den Bauantrag eingereicht.
Wie oft?
12 oder 13 Mal.
Ja, immer.
Und dann geht das ja immer durch 5 Behörden. ich darf es gar nicht laut sagen, aber es wurde genehmigt.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, aber wir haben gezittert, ne? Auch, ne? Und es wurde eben auch
kurz vor Öffnung war da keine Genehmigung in Sicht.
Genau.
Hatten wir noch, und du musst ja sehen, da hast du Personal eingestellt und sonst was. Also machst du alle Fehler, die du machen kannst. Aber, ganz wichtiger Punkt, wären wir nicht so rangegangen, hätten wir gleich das Endresultat gesehen oder vorgedacht.
Hätten wir es auch gleich gemacht.
Hätten wir es nicht gemacht.
Genau, weil das
dann würde ich sagen, so, nee, dann bin ich ja bescheuert.
Absolut identisch.
Ja,
ist ein Layer-Kunden. Hat sich aufgebaut, wir haben die Fläche gemietet, er ist größer rangegangen, dann habe ich ja, ich will nicht so groß, kleiner gemacht. Dann wurde eine freche Fläche frei, vorne das Fronthaus,
das
haben wir nachträglich dazu gemietet, irgendwie so, weil das Volumen dessen, was eigentlich da auf einmal stand zum Zeitpunkt der Öffnung, ich bin nicht dumm, ich mache doch keine 500 Quadratmeter mitten in der Schanze auf, nur weil ich ein Fernsehkoch bin. Also da habe ich noch meine Synapsen beieinander. Also das
macht so gar keinen Sinn. Aber genau so ist es auch
ganz gelaufen, toll. Ja. Und es erinnert ja auch so ein bisschen an Salt und Silber, an Cosi und Joe. So von der Story, ne? Also dieses auch einfach mal machen. Und da, das wollte ich einmal sagen, wir meckern sehr viel immer über Politik und Behörden. An der Stelle muss man den Behörden ein großes Kompliment machen, dass sie die Flexibilität, die Beweglichkeit bewiesen haben und das zugelassen haben.
Ja.
Weil ich glaube, das war für mich die größte Überraschung. Chapeau, welche Energie auch immer da geflossen ist, dass das Ding da so steht, wie es steht, Da ziehe ich so den Hut vor der Stadt Hamburg, aber allerdings natürlich auch im Wesentlichen vor euch, weil ihr diese Kreativität und die Idee habt, weil wir wissen alle, was Auflagen sind. Wir wissen alle, was Behörden auch zerstören können an unternehmerischem Geist, an Visionen. Und da scheint das irgendwie ganz magisch funktioniert zu haben. Batu ist ähnlich.
Ja, also wir waren auch ein paar Mal am Punkt davor, dass dann, weil du reichst ja immer den Antrag wieder ein, ne? Und dann geht er durch alle Behörden immer wieder durch und dann sagt die Behörde und das stimmt nicht und das wollen die anders. Und wir waren auch kurz dann immer bei zwei Anträgen davor, dass wir denken, okay, das ist gar nicht lösbar. Also scheiße, jetzt haben wir das ganze Geld reingesteckt. Ja. Vielleicht können wir zum Beispiel, gerade das Thema Musik war ein Thema, ne, vielleicht können wir gar nicht mehr ab 22 Uhr Musik spielen, weil akustische Gutachten da sein müssen. TÜV musste hin und...
Das wird ja nur berechnet bei uns. Das wird ja nicht, das ist ja gar
nicht
mehr real.
Da gibt es nicht mal eine Messung. Das heißt, die gehen da hin und gucken, wie viele Klimaanlagen sind draußen, was für eine Lärmbelastung gibt es und dann das war kurz ein Punkt, dass wir sagen, okay, ey, wenn wir das Jing Jing um 10 Uhr jeden Abend zumachen müssen, dann
nein,
dann brauchen wir kann sich das auch
den nicht Fehler haben wir ja bei Momo schon gehabt und da dachten wir halt auch so, cool, wir können mal einen Platz schaffen, wo wir dann abends noch sitzen können beim Gläschen und Pustekuchen. 10 Uhr Schicht im Schacht. Ja. Also, leider.
Wie lange kann das Jin Jin öffnen?
Wir können
lange
öffnen, genau. Lange. Da geht es einfach nur, wenn wir natürlich, wie überall, egal was für eine Konzession du hast, wenn sich Nachbarn beschweren, beschweren die sich.
Na klar. Ja.
Da gibt es nicht sozusagen, hier, ich habe ein Papier, das sagt, wir drehen jetzt die Anlage so weit auf, ich darf das, du kannst einmessen und so, aber generell klar, wenn wir da mal eine Veranstaltung haben oder so und es stört jemand, dann dann auch an alle bitte, wenn es jemand stört, bitte kommt auf uns zu, wir wollen alles so, ja, dass alle Nachbarn gerne glücklich mit uns sind, ja.
Bevor ihr den Genussmichel gewonnen habt, habt ihr ja schon einen Preis bekommen. Dass wir
den nochmal erwähnt haben.
Ja, habe ich nochmal erwähnt gerade. Danke, Tim. Möchtest du es auch nochmal erwähnen?
Genussmichel.
Habt ihr schon einen Preis bekommen für die beste Bar?
Ja. Ja, beste Restaurant und Bar, genau.
Ja.
Na, Restaurant, Bar des Jahres, Restaurant, Bar des Jahres.
Die Bar ist ja schon auch ziemlich besonders, finde ich.
Ist ein Brett. Ist ein absolutes Brett. Ich meine, Bars haben wir in Hamburg einfach unsere Oldschool-Klassiker, wirklich immer wieder Jörg Meier ist einfach, das ist so eine der Lichtgestalten.
Macht aber Spaß.
Global macht wahnsinnig Spaß, aber hat natürlich auch ein gewisses Auftreten. Dann natürlich alles rund ums Jahreszeiten, ne? Also die kleine Wohnzimmerbar, auch als was unten im Nick hineingeht, irgendwie, das sind schon gute Sachen und natürlich auch noch viele Barkultur ist in Hamburg, glaube ich, fast größer als gastronomische Kultur. Also wie viele
Mikrobars
das gibt, irgendwie so ganz spannend. Das ist, das Jing Jing hat auch auf der Bar-Ebene einfach eins geschaffen, es ist absoluter internationaler Standard. Das ist nicht nur der Nachbarschaftsort, das ist nicht nur das, sondern du kannst jederzeit mit jedem Menschen, den ich kenne, egal woher er aus der Welt kommt, gehst um diesen Laden und jeder sagt, wow, das ist schön. Das musst du nicht erklären, das erklärt sich von alleine, die Qualität der Getränke, ich trinke ja keinen Alkohol bei euch. Oder ganz, 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 ganz selten die Alternativen ohne Alkohol. Lecker, cool. Richtig gut, smart gedacht, cool. Nicht nur süß, frisch und passend zum Essen. Also nicht einfach nur Limonaden irgendwie zusammengeschüttet, sondern wirklich gut. Da merkst du richtig, da wird genauso gedacht wie auch auf dem Teller, wie das ganze Zusammenspiel teilweise auch der Gerichte ist, wird da auch gedacht, und top Barkeeper, gute Musik, gute Atmosphäre, schöne Tür.
Ja, man merkt schon, du bist ein Fan.
Die immer noch schwer aufgeht. Nein,
aber sie hat einen Türschließer mittlerweile. Sie geht zwar automatisch zu.
Ist hier was passiert mit der Tür?
Nee, das ist ein Insider.
Aber also, die Tür geht sehr schwer auf. Und
zu geht sie mittlerweile sehr gut.
Das stimmt. Das weiß ich auch, dass sie schwer aufgeht.
Was habt ihr investiert jetzt in den Laden?
Ist nicht so leicht auszurechnen, weil wir die ganze Fläche zusammenhängt, ne? Und wir sozusagen damals einen Teil... Wie der Fettabschneider läuft zum Beispiel.
Wir haben überhaupt keine Zeit.
Nee, genau. Der Steuerberater dreht sich im Grad, soll ich sagen. Aber das ist, kann man nicht, das ist halt eine Gesamtrechnung, deswegen ist es eine Mischkalkulation.
Ja, sag doch mal die Gesamtrechnung.
Bei Jing Jing würde ich sagen.
Kann der besser sagen.
Mit allem so 350, 400. Krass. Ja, mit allem, ja, also mutig, jetzt die sehr Kosten. Mutig.
Dann, das sollen die Leute auch mal begreifen, dass man mal 400.000 in so einer kleinen Industriehalle irgendwo abseits der Wege, das ist wahnsinnig mutig. Das ist so. Allein und das sind halt auch 400.000 Euro, die sind auch weg. Also das ist weg. Nicht so, das ist nicht wie so eine Rolex oder ein Auto, was wurde noch Rest. Nee, das ist weg.
Ja. Und dann. Kannst vielleicht, halt, wenn du oft, Glück hast, einen Teller mit nach Hause nehmen.
Oft sind so Diskussionen, warum, wieso, weshalb und ist das teuer, ist es nicht teuer, Preisdiskussionen innerhalb der Gastronomien. Und da stehen aber zwei junge Leute und sind bereit, alles klar, wir riskieren was. Als wir damals die Bollerei aufgebaut haben, ich erzähle die Geschichte immer, die stimmt gar nicht, ich erzähle sie immer wieder, so war aber mein Gefühl. Wir waren blank, wir waren platt, da war nichts mehr, da war auch keine Reserve mehr. Und ich erzähle mal von einer emotionalen Reserve, die ich hatte, 10.000 Euro in bar, die ich zu Hause unterm Kopfkissen versteckt habe, weil ich wusste, wenn ich das Ding an die Wand nagel, dann muss ich mich verziehen. Dann wird das wird mir keiner verzeihen. Und mit den 10.000 dachte ich, schaffe ich 6 Monate in Thailand.
Und dann krieg ich eine Grillbude auf oder mach was.
Jetski-Vermietung.
Deutschland ist hart, wenn du verkackst.
Ja, und also das ist so. Und das ist dann ja auch so eine Summe. Ich habe es selber immer orientiert an einem Einfamilienhaus, also Reihenhaus. Mhm. Ne? So, das ist das, was jeder schafft. Das schaffen so viele oder geben sich wahnsinnig viele Mühe. Aber darüber hinaus wird es eng. 500.000 musst du erstmal wieder auch eher wirtschaften, um da wieder hinzukommen. Mhm. Und das ist ein langer, mühevoller Weg. Und wenn die Erfolgskurve nicht gleich so ansteigt wie bei uns oder in anderen erfolgreichen Gastronomien, dann ist das...
Dann kann das schnell eine Existenz auch...
Ja, exakt.
Ja, na klar.
Und da stecken Familien hinter, da stecken Menschen dahin, Beziehungen, Kinder, 100%. Alles. Da stecken nur hier die Kasper vorne hinter. Da steckt eine ganze Menge dahinter.
Also ja, na klar.
Chapeau, Chapeau.
Und das ist eine Menge Geld. Und ich kann da Tim nur zustimmen. Als ich das erste Mal bei euch war, habe ich gedacht, das ist wirklich mutig, weil ich mir gar nicht sicher gewesen wäre, dass Leute wirklich da hinkommen. Also den Weg finden, klar, man hat eine Adresse, aber dass man jetzt wirklich sagt, man fährt in die Ecke für das Restaurant, wäre ich mir einfach nicht sicher gewesen an eurer Stelle.
Die Ecke. Das Lustige, dass du das sagst, weil das, wir hatten im Rahmen
die Ecke
Schanze. Die
Ecke
ist
doch
super.
Ja. Aber wohnst du wieder, oder?
Nee, jetzt hat's verraten. Aber ganz witzig, weil wir diese Vorgespräche, gerade wenn es geht, um Geld zu akquirieren für so ein neues Projekt, ne, hatte ich genau diese Gespräche. Ja. Ich dachte, wie macht ihr das? Flyer verteilen? Ja, wie so, hä? Die Flyer verteilen? Also, was ist denn mit dir, Luft, falsch? Also, ich finde das total sexy, auf so einen Hinterhof zu gehen, der so abgefuckt ist und dann zu sehen, und das war eine geile Ecke, und zu sagen so, oh, da ist einfach was, was du nicht erwartest.
Ja, gut, aber ich habe es ja auch schon gezeigt, dass es auch nach hinten losgehen kann. Ich habe einen Off-Club gemacht.
Aber geiler Laden.
Ja,
aber
war geiler Spaß Laden.
Top-Laden. Ja. Aber war mental zu weit weg.
Und zu früh vielleicht schon. Und du musst sehen, Hamburg hat da manchmal so gewisse lustige Straßen. Wenn du genau hinter der Straße bist, funktioniert es nicht.
Ja, also genau. Und ich auch. Derselbe Hof über die große Straße. Wie heißt die bei euch? Bei der Tankstelle?
Dormanzweg.
Was? Dormanzweg,
ja.
Wärst du auf die andere Seite gegangen?
Keine Chance.
Genau. Die Ecke, also auch dieser Platz, der Partyplatz, das ist geführt früher, ich bin da ja aufgewachsen, das ist tot, da will keiner hin. Du bist umgezogen, nee, da komm ich komme dich nicht mehr besuchen.
Stark. Ja, krass. Ja, aber das meinte ich mit der Ecke, das ist Schanze, das ist mir schon klar, aber eben auch aus.
Nee, wir wollten bewusst ja keine, also wir wollten, hatten keine Lust auf, also natürlich haben wir Lust auf Walk-ins oder Leute, die vorbeikommen, aber es war nicht das Ziel, dass wir sagen, wir wollen jetzt plakativ irgendwo sein, sagen, das sind wir, kommt mal rein, sondern wir wollen, dass Leute halt bewusst zu uns kommen und das auch zu schätzen wissen. Weil sonst hast du nämlich das Problem, dass du Leute da hast, die ja anders das Ganze wertschätzen.
Hatten ja auch keine Wahl, wir hatten ja Fläche.
Genau, das ist irgendwie so.
Das klingt also
keine Wahl. Könnt ihr von einer Fläche reden, die ihr euch an, weil du sagtest ja eben im Gespräch, ihr habt schon geguckt, wo ihr damit hingehen wollt. Gibt es eine Fläche, wo ihr sagt, haben wir mal drüber nachgedacht, haben wir dann aus folgenden Gründen nicht gemacht, auch für Leute, die sich vielleicht inspiriert fühlen von euch irgendwie. Was macht diese Entscheidung aus?
Das ist in der ersten Linie ein Bauchgefühl, finde ich, relativ schnell.
Genau, von der Lage ist, finde ich, so, gerade wie du gerade meintest, weil jetzt, wenn wir auf die andere Straßenseite gegangen wären, wenn du jetzt nur von der Karte geguckt hast, wären das ja 200 Meter gewesen.
Aber die erste Motivation war Not.
Ja, das die erste Motivation war entweder Mieter.
Die erste Motivation war, dass wir da an dem Innenhof immer relativ viel abgehangen haben und haben gemerkt, dass es das einfach eine coole Atmosphäre ist, da abzuhängen. Ja. Das war so der Initiator.
Wenn wir jetzt, sag ich mal, oder wenn wir jetzt uns einen Laden angucken würden, ja, da gibt es, glaube ich, heutzutage, ich denke, es ist sehr wichtig, einen Faktor nicht zu hohe Miete zu haben. Deshalb haben wir ja auch zum Beispiel unsere Läden niemals eine Gastronomie übernommen, sondern selbst reingebaut, was ich jetzt nicht jedem empfehlen würde, weil es da sehr kompliziert ist.
Was ihr sehr gut gemacht habt, weil ihr nicht einfach hier oberstes Regal aus allen Edelstahl und Hochglanz und Induktion und
Häuse,
sondern wirklich, ihr seid sehr fleißig gewesen und habt ihr mir mal nämlich erzählt, ihr habt hier ein bisschen was, da ein bisschen was und
weil ist mit da top drin.
Also mit dem Kompromiss zu sagen, eigentlich passt es nicht zusammen, aber es macht warm.
Also Silikon klebt gut.
Das ist ja ein sehr unüblicher Ansatz inzwischen.
Ja. Absolut, aber das ist ein wichtiger Ansatz, glaube ich, weil du erstmal das Geld verdienen musst, um dir das halt ab. Und am Ende des Tages machst du nur den Händler glücklich, der dir irgendeine Planung verkauft. Mhm. Und ich finde auch, du musst viele Dinge auch selber erstmal ausprobieren, dass du merkst, so hey, wie kann ich in dieser Küche arbeiten, wie kann ich im Gastraum, wie fühlt sich das an? Und deswegen ist das ja auch bei uns immer ein Prozess. Wir stehen dann in den Flächen und gucken uns das halt an, so wirkt das denn überhaupt so? Und Andi haben wir total anders vorgestellt, ja machen wir, lass nochmal so und so machen. Wenn du das am Reißbrett planst vom Architekten, das Witzige ist, wenn ein Architekt plant, dann plant er auch entsprechende Abstände, die teilweise total utopisch sind. Da denkst du, wer hat denn hier die Tische hingestellt? Das fühlt sich ja gar nicht mehr stimmig an, vom Gefühl her, weil der andere ganz hinten sitzt oder die Wege total breit sind. Und das ist, finde ich, immer, deswegen immer aufs eigene Bauchgefühl hören. Mhm. Auch wenn dir der Planer was anderes sagt und sagst, hier, das muss aber so geplant werden. Nee, also manchmal kann man das auch wieder fragen.
Aber um nochmal auf das Essen zu kommen, ihr habt ja auch wirklich Gewürze und ganz viele Dinge aus Thailand geholt und ich habe mir sagen lassen, es hat zum Teil auch ein halbes oder ein Jahr gedauert, ehe ihr bestimmte Dinge aus Thailand bekommen habt. Verliert man da nicht auch mal, ist das so? Und wenn ja, verliert man da nicht auch mal die Geduld? Tim, machst du schon wieder Faxen hinter meinem Rücken?
Nee, die Geduld.
Also wenn du 2 Jahre lang einen Laden baust, dann brauchst du eh Geduld. Ja. Aber es waren natürlich in Corona-Zeiten und wir wollten viele Einrichtungsgegenstände aus Thailand holen. Deshalb sind wir ja auch in Corona sozusagen nach Thailand geflogen. Da hast du es dann auch schon. Als ich das erste Mal dann in Corona da war, hatte ich noch diese Auflagen für Quarantäne und so, dass ich da im Hotel sein musste in der Woche und so. Und dadurch hat natürlich auch, da haben die Container relativ lange gedauert. Und vor allen Dingen waren sie extrem teuer, ne? Mhm. Und jetzt zu den Zutaten ist so, dass wir ja glücklicherweise regelmäßig nach Thailand fliegen, wie Tim auch. Und
deswegen ist
da
Tim so braun.
Aber nur Handgepäck.
Ja, genau. Wir nehmen dann immer relativ viel Zutaten mit. Ich sag jetzt nicht welche, sonst haben die mich auf den Kicker beim Zoll, aber
das habe ich einmal erzählt, dass ich aus Japan Wagyu, also Kobe, echtes Kobe,
Fleisch
geschmuggelt habe.
Hast du? Habe ich auch mal.
Aber
auch
aber auch seitdem holen die mich immer raus für die
Also ich habe
nimm gar nichts mehr mit.
Wir lassen auch alles schicken.
Dumme Geschichte.
Wir lassen alles schicken.
Wir machen alles offiziell, wir kommen alles über bei der Metro. Wir haben halt
oder bei Chefs Kulinar.
Oder dass der Chefs Kulinar werden, wenn die uns als Partner haben wollen. Wir haben 40 Fuß Container rüber geholt. Der hat natürlich extrem lange gebraucht, bis er da war. Das war aber in Ordnung. Das war eher die Vorfreude, muss ich sagen, weil wir haben das alles handverlesen vor Ort ausgesucht. Wir haben die Tischplatten dann 2 Tagen haben wir den Tester machen lassen und haben das dann alles da beauftragt. Stühle und sowas kommt da alles her. Hat Spaß gemacht.
So, und die Bilder? Wer hat die Bilder gemalt an den Wänden?
Das hat Shane gemacht.
Aus Paris. Der hat auch im Momoram das eine Bild auf der linken Seite gemalt.
Ja. Ich finde die krass schön.
Ja, er ist ein geiler Typ.
Ich habe die noch nie wahrgenommen.
Ist nicht dein Ernst.
Für mich ist es ein Gesamtkunstwerk. Ja. Also deshalb, da ist nichts, wo einzelne, das ist wie bei mir auch Bollerei, einzelne Bilder nehme ich nicht wahr. Manchmal gucke ich hin und sage, schön, aber das ist so gar nicht, das ist ja das Tolle. Du gehst da immer und immer wieder hin. Ich wollte gerade eine Frage stellen, wie ihr dafür sorgt, dass der Strom der Gäste nicht abreißt. Also was tut man in der Verjüngung, weil irgendwann bist du 9-mal im Yingying gewesen und dann kommt automatisch irgendwann auch mal so der Langeweile-Faktor auf, wobei ihr das ja leicht habt, ne? Weil der Langeweile-Faktor einfach eine Sucht ist, die immer wieder aufkocht. Das ist immer wieder dieser Jipper-Moment. Oh, heute habe ich Bock auf Asia. Heute habe ich Bock auf Chinesisch, Japanisch, Sushi. Da ist so ein Jipper schon auf der Zunge.
Ja.
Und dann steht ihr jedes Mal wieder da und sagt, hallo, hier sind wir. Ja.
Diesen Jipper hatte ich neulich tatsächlich. Ich wollte unbedingt Gulasch essen in der Bullerei. Und dann kam ich in die Bullerei und es gab keinen Gulasch. Mhm. Ich war traurig.
Das tut mir sehr leid.
Mhm. Habe ich ihn sprachlos gekriegt?
Nee, gar nicht.
Hab ich?
Es geht nicht um die Bullerei, aber wir arbeiten gerade an diesem Wirtshaus, weiter an der Wirtshausküche, insbesondere im vorderen Bereich, was ja immer unter Deli läuft. Wir haben ja inzwischen Untermieter. Wir haben ja Besuch bekommen in der Bullerei, JFK, Julefee und Kevin. die da jetzt ihr Unwesen treiben. Das ist ein kleiner, separater Bereich, in dem sie wirklich eigenständig sozusagen ihrer Kulinarik und ihrer Art auch des Gastgebens frönen. Und die Bollerei ist die Bollerei ist die Bollerei. Das ist sowieso so ein Monster, so ein Organismus, der so rumwabert und immer mal hier und links und rechts was tut. Und vorne möchte ich gerne, das ist nicht, weil der Dressel das gesagt hat, sondern so, ja, manchmal gegen das Yin-Yang, gegen das Batu, gegen Spritz-Mayo-Grillfleisch einfach auch mal so ein bisschen Ruhe wieder schaffen. Und das ist kein Wettbewerb, das ist kein besser, schlechter, sondern es ist ein weiteres. Ja, meine ich ja. Deshalb ein weiteres Puzzleteil zu der Hamburger Gastronomie beitragen. Und das wird dann in diesem Bereich sich bewegen.
Jetzt folgt eine kleine Pause für unsere Partner.
Die HVV Switch App ist das Herzstück der Mobilität der Metropolregion Hamburg. Jetzt mit neuem Design und allem, was du für deine persönliche Mobilität brauchst. HVV Switch bringt alles zusammen. HVV, Miles, Free to Move, Sixt Share, Cambio, Voi und Moja. Verbindungen checken, Tickets kaufen, Sharing Service buchen und losfahren. Dank neuer persönlich gestaltbarer Startseite habt ihr immer genau das im Blick, was euch wichtig ist. Und das Beste? Einmal anmelden, alles nutzen. Mobilität war noch nie so einfach. HVV Switch. Alles außer Fliegen.
Und jetzt geht's auch schon weiter.
Was wollt ihr euch fragen? Was sind eure Pläne?
Momo.
Ramen. Genau, also mit Jing Jing ist ja, wie du schon sagst, so ein individuelles Restaurant, das so entstanden, das soll auch so bleiben.
Warum liefert ihr nicht?
Mit Jing Jing, weil es einfach von der Küche her gar nicht möglich wäre, parallel das noch zu liefern. Ne?
Aber ihr könntet ja in eure andere Küche ein paar Gerichte von, weil das ist ja
das, nicht also so es, oft. Es war mal eine Idee, also das Ding ist, man verheddert sich ja. Es war mal eine Idee, also das war auch schon länger eine Idee, mal ein ich nenne das, das klingt jetzt komisch, aber Premium-Asia-Lieferservice zu machen, dann ja. Aber nicht nur rein auf thailändisch, weil also wir lieben natürlich alles asiatische Essen, ich liebe auch richtig geile chinesische Küche, wie du ja auch und alles.
Geiles indisches
sofort,
Essen.
Genau, und da einfach so die Lieblingsgerichte, die wir selber essen, und die einfach in einer okayen Qualität im Lieferservice raushauen, dann kostet es aber eben leider auch, weil alles trotzdem vom Scratch gekocht ist, natürlich minimal mehr als jetzt vielleicht bei einem Asia-Imbiss, wo, also es gibt ja auch gute Asia-Imbisse, aber wo es vielleicht anders hergestellt wird, ne?
Und wo liegt die Herausforderung in so einem Lieferservice? Also bei meiner Küche liegt es an meiner Küche, brauche ich gar nicht erklären.
Also am Ende des Tages ist die Zubereitungsart für die Lieferung ist halt ein bisschen anders. Also es muss halt anders, also die Zusammensetzung der Gerichte muss anders konzipiert werden einfach nur. Also ja, Beispiel das Gericht, weil ich würde sagen, gewisse Gerichte eignen sich nicht zum Liefern im Jing Jing.
Nee, genau, ich würde das aber genau. Ja, also generell, ja, wenn man das sagt, okay, wir machen jetzt einen asiatischen Lieferservice, ne, kann man ja schon sehr gut Gerichte sich rausnehmen, die sich sehr gut zum Liefern lassen. Ne? Also wie ein Gulasch oder ein Curry lässt sich sehr super.
Hühnerschlägel, da brauchst genau, du keinen Loco Chicken.
Ja, genau, also es gibt viele Sachen.
Fritöse Soße, also muss man das Problem sehen.
Du weißt doch, wir haben
Fahrer. Der Fahrer ist das Problem dabei, weißt du, wenn dann etwa der Fahrer bei uns dann eine Stunde mit deinen Chicken Wings darum eiert, dann hast du natürlich ein Problem. Das kennst du ja auch.
Also alles, was knusprig ist, würde ich sagen, immer noch schwierig. Auch
ja.
Da haben wir,
ne? Bis heute, ja.
Genau. Alles auch früher schon mal versucht mit Sachen, also mit Verpackungen und allem, haben ja alle dran gearbeitet, mit Belüftung und allem, aber am Ende kommt es nicht knusprig an. Ja.
Aber steht tatsächlich bei uns noch, also ist ein Thema auch, Lieferservice, in dem Bereich, weil das uns also selber ein Herz, ist ja wie bei Rahmen ja auch so, war ein Herzensprojekt für uns selber. Beim Thailänder das gleiche Thema. Und bei Lieferservice denken wir halt auch häufig, wenn wir selber immer zu Hause sind, warum kriege ich nichts Geiles geliefert? Oder nicht so geil, wie ich das gern hätte? Gibt es ja teilweise schon, aber die Bandbreite, die ich gern hätte, gibt es nicht.
Ich glaube, das ist eine der spannendsten Herausforderungen. Ich meine, das Konzept Ghost Kitchen ist allgegenwärtig, ja. Wird auch mehr und mehr noch eine Rolle spielen. Das eigentlich, was wir vor 10, 15 Jahren eher verächtlich gesehen haben, ich sag mal so der Currywurst machende Inder mit Gyrosbude und Schweinefleisch durch Sauer plus Schnitzeltopping.
Gott.
Ist ja, genau. So eine Sache. Wendekarte hatte der früher noch.
Ja, genau. So, da, wo ich gedacht, nee, aber das ist das, wo Dressel gesagt hat, 48 Gerichte auf einer Karte.
Ja, aber es wird die Zukunft. Es wird die Zukunft werden, weil eben Orte, Platz, Mieten wird immer teurer. Das heißt, die Produktionsflächen, und jetzt musst du ja im Lieferservice ganz klar dran denken, du musst ja auch noch irgendwo zentral sein, weil du kannst natürlich nach Pinneberg ins Industriegebiet gehen und da produzieren und kochen, kannst du machen.
Ja.
Aber bei einer Bestellung wissen wir alle, bei dem Hamburger Verkehr, dann kannst du auch mal abfahren, nochmal Stunde 30 oben drauf packen. Also du musst ja zentral sein. Und wenn du das nicht schaffst, auch irgendwann mal, du musst Kräfte bündeln. Ja. Ein bisschen das, was ihr ja auch macht. in Yingying ein bisschen das, was wir auch machen in einer Gastronomie. Du musst ja Kräfte bündeln, um weiter in der Bandbreite des Angebotes überhaupt tätig sein zu können. Ja. Weil nur noch... Weißt du, was
ich meine? Ja, klar, ich weiß,
was du meinst. Also und gerade in diesem Asia-Bereich gibt es ja relativ gute Schnittmengen.
Ja.
Grundaromatiken, Grundkochtechniken, Grundausbildungsebenen, Grundverpackung, Grundtransportmittel plus die Grundlust.
Ja.
So, wenn ich sag, und das ist eine der dümmsten Sätze ja eigentlich, ich habe Bock auf Asiatisch.
Ja.
Asiatisch ist von Russland.
Ich wollte gerade sagen,
das ist ja, alles.
Ja, weißt du, breites Spektrum.
Ja, ja, Spektrum. Sehr breites
Spektrum. Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, wenn man sagt, man hat Bock auf
in Deutschland, ja.
In Deutschland
bezeichnet die deutsche Kulinarik.
Ja. Ich wäre bereit. Ich hätte Bock.
Ja, wir wollen uns also genau, Ding Ding ist so ein bisschen ein individuelles Konzept und bei Rahmen wollen wir halt nochmal angreifen, dass wir da nochmal ein bisschen Gas geben.
Wie kann man Rahmen noch eine neue Wendung geben, außer über Qualität?
Außer über Qualität, also das Gericht gibt es ja auch schon sehr lange, es gibt auch relativ viele Rahmenläden heutzutage, ne? Mhm. Deshalb glaube ich vielleicht, dass man, also weil die ich bin gerade selber deshalb das Thema dran arbeiten, es gibt in Japan sehr viele Rahmen, die sehr speziell sind und auch richtig krasse, sag ich mal, heftige Fisch- und Muschelaromen haben und dann auch, was weiß ich, eine Suppe, die dann wirklich aus Fisch, Hühnchen, Schwein und Muscheln gekocht wird, ne? Mhm. Und dass man da ein bisschen jetzt auch nochmal ein bisschen in die Rahmenrichtung geht, was die Japaner sozusagen auch fast mit so am meisten feiern, so echt, ich nenne es jetzt mal Crazy Rahmen, ne? Eine Gyukai Skimmen oder so, das ist so dickflüssig fast wie eine Cremesuppe, ne? Und dann hast du die kalt abgeschreckten Nudeln und die Suppe besteht echt wirklich aus Schwein, Huhn, Fisch und Muscheln. Getrockneten Fisch und allem drum und dran und so eingekocht, dass das Ding so dick ist wie ein Püree und dann dippst du, kannst du jetzt zu kimmen die Nudeln da rein.
Ja.
Genau. Und das ist auch einer meiner Lieblingsrahmen. Dass man da noch mal ein bisschen mehr auf die Aromen eingeht, die auch in Japan echt beliebt sind und sehr extrem sind. Ne?
Und ist das eine Lustentscheidung oder eine wirtschaftliche Entscheidung? Also jetzt seid ihr gewachsen, ihr habt aus dem, ich sage mal, ein bisschen aus dem Bauch raus, ein bisschen aus dem Zufall heraus, natürlich mit wahnsinnig viel Energie was geschaffen. Wie viele Jahre betreibt ihr das jetzt? Momo, wie viel?
Das geht jetzt ins 10. Jahr.
Momo, 10. Dann
fast. Yingying? Dritte.
Dritte.
Dritte erst.
Mhm.
Ach, so
ein bisschen übertrieben.
Ja.
Wirklich?
Ja, ja, wir haben vor Corona, wie gesagt. Also jetzt ist die Frage zu
drei Jahren.
Ja, drei Jahre.
Rahmen ist ein Thema, was wir gerne selber immer essen.
Nur ganz so, fängt man an, dann eine Entscheidung nach wirtschaftlichen Aspekten zu treffen, dass man sagt, man sucht sich was vielleicht noch interessant wäre? Oder schafft man seiner Linie treu zu bleiben und aus das eigene Bauchgefühl zu haben?
Das Ding ist, ich glaube, dass es eine Mischung ist aus beiden jetzt. Ja. Ich glaube, man hat was geschaffen, was kulinarisch sehr lecker ist und ich esse es immer noch sehr häufig. Und ich glaube, dass es da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und da sehe ich Potenzial. Und wenn man ein Konzept halt so, sage ich mal, schon geschärft hat und noch weiter schärfen möchte, dann glaube ich, macht es Sinn, vielleicht auch manchmal das weiter zu verfolgen, als jetzt komplett wieder was komplett Neues aus dem Boden zu stampfen. Ja. Auf der anderen Seite juckt es einen auch in den Fingern, ne?
Ja, aber man muss auch, also wir zum Beispiel bei Momoram, wir produzieren ja auch da alles wirklich komplett vom Scratch, ne? Und natürlich war da öfters auch mal, okay, wie ist die Sache jetzt? Machen wir mal 2, 3 Momoram auf, ne? Gehen wir dann in bestimmten Produkten anders ran oder machen das, um die wirtschaftliche Situation besser zu machen? Und da war immer also von vornherein klar, wir behalten das bei, weil wir kaufen auch relativ teure Produkte aus Japan, sehr teure Sojasoßen und importieren auch extra Sachen. Und natürlich kann man da sagen, okay, wir machen jetzt 3 bis 5 Läden auf und vielleicht 50 bis 60, 70% schmeckt nicht, wenn ich jetzt eine andere Sojasauce nehme oder da ein anderes Produkt nehme. Und da ist eigentlich für uns eigentlich klar, dass wir da auf den Produkten festhalten und eigentlich auch dann das so beibehalten wollen und dann eher, wie gesagt, wie jetzt gucken, ey, was können wir machen, was vielleicht die Leute noch ein bisschen mehr flash, wie zum Beispiel, dass wir jetzt, was hatten wir bei Mu jetzt auch nicht, eigentlich regelmäßig eine Special-Rahmen wechseln wollen, wo wir eben ein bisschen extremere Sachen machen. Genau, dann, dass man das eher so guckt, dass man nochmal immer wieder einen neuen Schwung reinkriegt. Ne? Mhm.
Könnt ihr einmal für unsere Hörer, die nicht Gastronomen sind, erklären, was ein Scratch ist?
Von Scratch?
Hausgemacht, genau. Jedes Produkt, also alles, was wir im Laden servieren, also sozusagen, ja. Vom Scratch.
Was?
Vom Scratch bedeutet einfach von Anfang an.
Ja.
Also nicht verkaufen, nichts, sondern okay. Convenience.
Das ist, jetzt kein, okay. ist, ist kein kulinarischer Fachbegriff. Ja. Das bedeutet einfach, du fängst vom Scratch an. Das heißt, ein Tisch, ja. ein Brett, ein Ding und du fängst, kochst alles aufbauend aufeinander auf.
Aber manche wissen das ja einfach nicht. Nee, deswegen wollte ich, weil der Begriff hier mehrfach gefallen ist, das einfach nochmal gerne, dass wir das einmal erklären. Wenn ich hier schon so drei Gastronomen am Tisch sitzen habe.
Armin.
Wie bitte?
Ein.
Danke.
Nein, ja, nur, gerne.
Und an den Chef.
Ist denn heute ein Restaurant zu betreiben, ist das mehr, ich bin Gastronom oder ich muss mich zu einer Marke aufbauen? Oder ich muss eine Marke werden oder was ist das?
Also ich glaube, das
ist das beides?
Ich glaube, da gehen die Meinungen
auseinander. Das Gastgeben, einmal, das sagt ja schon Gastronom, dass das Gastgeben immer noch sehr wichtig ist, aber auch der Hauptbaustein Essen und Getränke.
Ja.
Eigentlich, also das Wichtigste mit ist. Also du, ich glaube, wenn du jetzt eine Marke aufbaust durch irgendwie vielleicht, weil man eh schon irgendwo bekannt ist irgendwo und dann nur eine Marke aufbaut und da im Hintergrund dann das Essen irgendwo nicht stimmt. Das ist, was sein sollte, dass das langfristig auch schwer wird. Also am Ende gehen wir ja essen.
Da gehen dir die Gäste aus.
Zum Essen und Trinken. Ja. Aber ich glaube, das Gastgebertum ist auch sehr wichtig. Und natürlich brauchst du heutzutage auch was drumherum, ne? Aber ich glaube, dass das der Grundbaustein immer das Essen und das Trinken und das Gastgeber sein sollte.
Das siehst du nicht so, Tim?
Das sehe ich komplett anders. Es war Gastronomie war schon immer eine Marke.
Ja.
Ob es der Wirt ist. Ob es das Konzept ist, ob es das Angebot ist, das ist der Grieche, ist erstmal die Marke auf dem Land. Dann kommt Dimitri als Wirt dazu. Und wenn du jetzt noch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anhast, dann ist es der gute Grieche. Mhm. Weißt du was? Kowalke, Fischereihafen-Restaurant, ist der alte Kowalke. Das war ein Restaurant, aber er war die Marke. Er hat die Stars und Sternchen, er hat die Leute, er hat das Netzwerk bedient. Dadurch ist das außerhalb wahrgenommen. Natürlich immer mit einem guten Produkt versehen.
Wollte ich gerade sagen,
aber ja. Osteria ist eine Marke. Das ist erstmal ein Italiener. Was dahinter ist, so. Deshalb glaube ich einfach, jeder, der sagt, Kochen alleine reicht, Service alleine reicht, nein, das funktioniert nicht mehr. Vielleicht nochmal Einzelfälle, weil die so herausragend, einzigartig gut sind. Aber überall gehört Verpackung dazu. Und die Verpackung ist ab dem Moment eine Marke. Was heute definitiv dazu gehört, dass wir sichtbarer sein müssen, dass wir präsenter, sonst würdet ihr nicht sitzen. Und ich hier auch nicht. Das ist Freitagnachmittag. Also bei aller Liebe. Das ist schönes Wetter draußen. Ich hätte auch mal Lust, mal in irgendeinem Café zu sitzen.
Also das gehört, in Thailand.
Das gehört euch.
Also, ich finde, du kannst jetzt auch mal ein bisschen was tun wieder.
Die 8 Wochen noch. 20 mal 2. Nein, aber versteht ihr, was ich meine? So,
auf jeden Fall.
Klappern gehört zum Handwerk.
Ich glaube aber,
Unternehmen wie euch, Genussguide, ist ganz wichtig. Weil auf Dauer, nicht bei euch so sehr, weil ihr seid sehr präsent. Ihr seid einfach da.
Aber die beiden sind ja auch unter anderem präsent, weil man sie präsent macht.
Ne? Richtig.
Also das Abendblatt.
Ja, das ist die Marke.
Ist 100% wichtig.
Aber hinter allem,
genau,
auf Dauer und nach 2 Wochen, wenn das Produkt nicht stimmt, bis nach 2 Wochen weg vom Fenster. Der Erste, der aufgrund einer Empfehlung, auf einer Wahrnehmung hinkommt und das überprüft und es hat nicht die Qualität oder es hat nicht die, die man auf irgendeinem Level erwartet, ist weg. Wir haben ungefähr, ich weiß nicht, wie viele TripAdvisor-Bewertungen wir haben. Davon sind wahnsinnig viele gut, davon sind aber auch wahnsinnig viele richtig schlecht. Und in 17 Jahren sage ich immer so, ja, da sind auch ein paar dabei, wo ich sage, da haben sie leider auch recht. Hätten wir das aber in der Konstanz als Leistung gezeigt, wären wir längst vom Fenster. Gott sei Dank haben wir das Gegengewicht der vielen, vielen, vielen Guten, die wir da wirklich haben. Und wir wissen alle, ist eine negative Bewertung schneller als eine positive geschrieben. Na, also das ist einfach so. Du brauchst ein Produkt, was wird, aber ohne Verpackung keine Chance.
Ja, aber eben nur Verpackung.
Also ein Gastronom, der pleite geht, ein Gastronom, der den Laden schließen muss, hat in der heutigen Zeit relativ selten was mit einer mangelnden Qualität zu tun, sondern einfach oft mit nicht richtiger Kommunikationsstruktur oder vielleicht auch einfach das komplett falsche Angebot am falschen Ort zur falschen Zeit.
Netzwerk ist halt wichtig am Ende des Tages. Ne? Also du musst halt auch Leute kennen und man muss halt auch gucken, dass man das über eine gewisse Zeit aufbaut und auch authentisch aufbaut und nicht einfach nur sagt, ich weiß, das Wort hast du authentisch. Aber das ist einfach langfristig einfach deine Followship aufbaust und nicht einfach nur denkst, weil du jetzt da was aufmachst, funktioniert das sofort.
Aber ich glaube genauso, die Küche kann exzellent sein und es wird im Service verkackt. Dann ist es.
Aber ich würde wiederkommen, ehrlicherweise. Wenn das Essen richtig gut ist, dann würde ich.
Das ist der Grund, warum ich nie einen Stern hatte. Ich habe gekocht wie ein junger Gott. Aber der Service. Das war nur ein Spaß an alle Service-Mitarbeiter, die jemals mit mir zusammengearbeitet haben. Ich wollte das nur für meinen Vorteil
krass. Es gibt aber Läden, wo man ja hingeht wegen dem guten Essen. Wo man auch weiß, der Service ist scheiße oder unfreundlich oder whatever, das ist aber total egal. Das blendet man aus.
Ja, ja. Ja.
So, deswegen ist das vollkommen.
Gerade bei Spezialitätenrestaurants muss ich sagen, jetzt auch nicht nur in Deutschland, überall gehe ich oft in Läden, sei es jetzt auch kleine Läden in Thailand oder egal, irgendwo, wo vielleicht der Service gar nicht vorhanden ist oder irgendwie auch vielleicht wirst du nur blöd angeguckt und die wollen eigentlich, dass du schnell wieder raus bist und dann gehe ich da auch nur hin, um zu essen, weil ich das Produkt essen will.
Genau.
Ne?
Genau.
Ich finde, das ist eine andere Art von Gastronomie.
Es gibt Läden für jeden Anlass, so, und das ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich will mit meiner Frau essen gehen oder wir beide wollen essen gehen oder wir gehen im großen Freundeskreis essen. Ich habe immer verschiedene Ansprüche. So, deswegen, ja, das, ja.
Wie viele Leute habt ihr?
Wir sind 70 Leute in der Gruppe, so ungefähr, roundabout.
Mit allem jetzt aber auch Vollzeit, Teilzeit,
genau,
Minijob, so.
Beide
und, Läden zusammen.
Das ist einfach nur, ich meine, das ist eine ehrliche Antwort, es ist halt viel so am Ende des Tages, aber klar, es ist einfach schön, dass die da sind.
Weil funktioniert aber auch nicht mit weniger.
Genau, exakt.
Ja, das ist aber auch spannend zu wissen. Ja.
Gibt es Ecken in Hamburg, wo ihr euch nicht seht? Und wenn ja, warum? Na, ich habe die Innenstadt. Ich tue mich schwer mit der Innenstadt.
Warum?
Weil ich sie nicht verstehe, weil ich nicht dieses Tag-Abend-Ding begreife. So, und ich finde das
witzig.
Also Mondo, ich habe mir den Laden mal angeguckt und ich dachte, oh, schöner Laden.
Schöner
die Bank,
Laden.
Als damals das verkauft werden soll. Ganz toller Laden. Aber ich habe richtig Angst gehabt vor dem Laden. Also ich habe richtig, ich dachte, und ich war schon bekannt und ich hatte schon die Power dahinter und Konzept, ich kann Konzepte so. Aber ich hatte Angst vor der Lage. Ich habe gedacht, das kann ich nicht. Ich bewundere das Tortü, mit welcher Konsequenz
die aber das da machen. Aber auch das Kardamom,
das da... Es gibt so viele,
jeden Tag voll.
Es gibt ganz viele gute Leute, die da einfach so, nee, mache ich. Und das sage ich, ich mache das nicht. Und das ist ja nicht, dass ich da in der Mangelung bin. Deshalb Innenstadt tue ich mich schwer mit, obwohl ich die Innenstadt immer wieder spannend finde und denke, Mensch, die ist ja auch im Wandel.
Ja.
Aber deshalb frage ich so, welche Ecken?
Also ich jetzt persönlich war sehr lange nicht in der Innenstadt und ich war gerade wieder überrascht, wie voll es doch hier ist. Ne? Mhm. Und ich will über das Thema nicht lange reden, aber wir haben ja eine kurze Erfahrung mit dem Stand gehabt. deshalb, das war jetzt nicht die beste Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Ich glaube,
wir das erklären, wir reden vom Tamtam.
Genau.
Ja.
Glaube ich, ganz viele Faktoren, die zusammengeführt haben. Einfach auch viel Sachen, die operativ da nicht funktioniert haben.
Mhm.
Vielleicht auch die Lage und dass es doch dann irgendwo weit unten im Keller ist. Und es waren, glaube ich, sehr viele Faktoren. Generell,
schade, war tolle Mitstreiter,
ja,
tolles
war,
Angebot, gute auch, Idee, ja, gute Lage vom Ding her. Also von
aber das meine ich wieder.
Vom, Stadt,
halt, ja, vom Ding her war es eine gute Lage, aber das, wenn man reicht ganz ehrlich ist, ganz am Anfang, das Bauchgefühl war auch ganz am Anfang kurz komisch. Ne?
Das war der Keller.
Mhm. Ja, ist so.
Und,
von den Lagen her, so Innenstadt natürlich, so hin und her. Aber da ist auch wieder, Innenstadt hat solche und solche Ecken.
Ja.
Und es gibt Ecken, wo ich sagen würde, ja, würde ich mir ja, zutrauen. Aber auch da habe ich trotzdem Respekt, genauso wie du, weil ich weiß, abends gewisse Ecken sind total tot.
Mhm.
Ich kann eher sagen, welche Ecken ich sehe.
Mhm.
Das ist einfacher für mich. Und aber
gewisse Ecken,
ja, Winterhude finde ich eine super Ecke.
Mhm.
Funktioniert, glaube ich, sehr gut. Ottensen finde ich super. Ja.
Irgendwas Überraschendes, was so mit Idle steht.
Niendorf.
Barmbek, finde ich.
Reinsteht.
Ja, also, weil wir reden ja mal von den, so, da frage ich mich ganz oft und ich habe immer eine Zeit lang mal überlegt, wir haben Konzepte entwickelt für den Flughafen damit, Hausmanns und so. Und ich sehe Hausmanns nicht als Hauptstadt. Gastronomie oder auch das Pizza. Aber ähnlich wie, früher hatten die immer nur so blöde Namen. Zum rasenden Strohballen oder irgendwie so, weißt du, diese großen
Wirtshäuser. Ja? Diese Wirtshäuser, so.
Diese Wirtshäuser, diese modernen Wirtshäuser, ein bisschen mit lustigen Getränken und so. Und ich denke immer, ja.
Du meinst Pinneberg. Jetzt aber außerhalb der Stadt?
Ja, ich meine Pinneberg.
Pinneberg
hat gar nichts. Warum geht man nicht nach Pinneberg? Weil das ist, und das meine ich jetzt nicht so.
Gar nichts stimmt jetzt auch nicht.
Wie hieß denn dieses Pizza-Konzept, was da hingegangen ist nach Pinneberg? Das war es auch in Ordnung.
Also ich glaube, dass viele Vororte generell unterschätzt werden, ne?
Von Mallorca, ich glaube, die gibt es noch.
Ja, die gibt es noch, aber die sind doch so genau. Die
aber sowas meine ich eben. Aber wäre das nicht auch, oder ist man dann doch, ich bin immer in so einer gewissen Coolness verhaftet.
Nee, das hat glaube ich gar nichts zu tun. Nee,
ich glaube das auch, dass auch gerade kleinere Städte sehr unterschätzt sind. Also wir haben natürlich auch mal überlegt oder darüber gesprochen, so wollen wir vielleicht mal Momoram in einer anderen Stadt machen. Und da war dann immer das Thema so, oh, Berlin, Köln, München, Frankfurt. Und da glaube ich, ist gerade... Ja genau, aber gerade da ist, glaube ich, auch mal interessanter, kleinere Städte zu nehmen.
Bielefeld, Oldenburg.
Und das meine ich nicht. Nee, ich meine das doch ernst.
Also Lüneburg, genau. Bremen, weißt du, Hannover, genau. Braunschweig.
Lüneburg tut sich durchaus einiges.
Ja, definitiv.
Ja, auch Bremen gerade auch so. Ja. Also auch noch, genau, wie du sagst, Lüneburg und sowas ist, glaube ich, sehr interessant.
Habt ihr Fehler gemacht, die ihr vermieden hättet, gerne?
Viele.
Ja,
wirklich?
Ja, klar.
Insgesamt, klar.
Was ist denn der präsenteste für euch, den ihr gemacht habt?
Ja gut, das hast du ja gerade angesprochen, im Grunde.
Der jetzt gerade als irgendwo war es Fehler. Wir haben, muss man auch sagen, dass wir sind natürlich irgendwann für unsere Verhältnisse recht schnell gewachsen, dann da noch einen Laden, den Lieferservice, eine Produktion gemacht und alles und haben dann auch feststellen müssen, dass wir echt sehr, sehr viel Controlling machen müssen und festgestellt dann irgendwann, dass wir uns sehr krass eigentlich mit dem Zahlen beschäftigen müssen und dass wir jetzt auch dann über 1,5 Jahre uns intensiv damit beschäftigen mussten, weil wir auch trotz Umsatzes und allem, ne, ist es ja nicht so, dass du automatisch Gewinn machst und das auch so einfach ist,
Geld
automatisch Geld zu machen. Es ist sehr einfach, Geld zu machen.
Ja, jeder denkt ja mal voller Laden, ihr macht ja
trotzdem. Ja, heutzutage glaube ich, voller Laden bedeutet nicht mehr, dass du Geld verdienst.
Mhm. Schwierig. Also, und wir haben uns damit beschäftigt und das finde ich, habe ich einen Haken.
Zahlen. Ja, genau. Also, dass es einfach wichtig ist, sich die Zahlen anzugucken, betriebswirtschaftlich.
Nee, den Fehler. Grunde, den Fehler war der letzte. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Im Grunde, weil wir zu lange, es gab Signale. Im Grunde haben wir das Thema ja auch vor Corona sozusagen so mündlich zugesagt. Und dann kam Corona, dann haben wir mitgegangen. Ja. Und da hätte man halt früher schon mal manchmal auf sein Bauchgefühl hören müssen und sagen, ey, man zieht die Reißleine.
Ja.
So, und das ist halt manchmal.
Oder auch. Ja. Ganz einfaches Beispiel, Lieferservice. Wir haben sehr lange eigene Fahrer gehabt.
Oh ja.
Was super aufwendig war, weil du sehr viele Minijobber hast, also das Ganze mit Anmelden, Abmelden, die ganze geht da, ist jemand, also es ist sehr viele Probleme gehabt und haben das lange durchgezogen und damit, weil wir dann eben auch parallel Jing Jing aufgemacht haben und Sachen gemacht, haben wir sehr viel Geld damit verbrannt, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Und haben das jetzt von eigenen Fahrern umgestellt und das war eine sehr gute Entscheidung, weil wir da echt Geld verloren haben.
Würdet ihr Unternehmen, also gastronomischen Unternehmungen empfehlen, Lieferservice zu machen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Also, weil ich bin ja gegen Liefern.
Ich finde, liefern nur dann, wenn es nicht den eigentlichen Gastrobetrieb stört. Weil ich finde persönlich, wenn ich essen gehe und dann die ganze Zeit irgendein Fahrer reinräumt mit dem Rucksack.
Unser Essen ist nicht dafür ausgelegt. Nee. Einfach ein Steak lässt nach beim Braten. Es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie der hieß, so mit Minis und Kellner.
Ja, stimmt. Erinnert sich, grünes Logo.
Ach so, ja, und dann so warm. Ja,
dann kam hat er noch dir den Tisch gedeckt. Und hat
dann noch Soße angegossen.
Aber war teuer, aber war gut. Also es war nur Fleisch, hat auch da, muss er auch die Grätsche machen, hat er auch nicht hingekriegt. Okay. Aber da gab es dann wirklich so auch normale Restaurants, eben nicht nur Lieferrestaurants, sondern normale Restaurants. Da waren teilweise ganz gute Sachen da und wir haben es während Corona festgestellt, dass unser Essen einfach keinen Sinn macht zu liefern.
Ihr habt dann Boxen gemacht.
Wir haben sind dann, weil ich zweimal von der Polizei rausgeholt worden bin, wegen überhöhter Geschwindigkeit durch Hamburg zu fahren, weil ich das Essen heiß raushaben wollte.
Jetzt wirklich?
Ja, kein Scheiß.
Krass.
Und dann habe ich dann irgendwann gesagt...
Ist er ernsthaft selber gefahren? Oder?
Bitte?
Das ist volle Kanne.
Ich habe geschimpft und geflogen, ich habe Leute beleidigt. Wir haben ja nur bis Winterhude ausgeliefert. Ja. Die Grenze nach Barmbek ist aber eine relativ fließende gewesen. Dann fährst du da für eine Dreiviertelstunde. Pommes-Ding, also immer klack, klack und du fährst da raus. Und jetzt Hamburg. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Scheiß, Altbau ohne Fahrstuhl. Ja. Vierter Stock.
Ja, und ich dann hoch da die Kiste. Gab's den Geld?
Ja, die wollten dann mit mir mal saufen. Aber die fahren Essen auf. Ach doch nicht. Ja, auch schön, dass wir noch ein Schnäppchen. Wir haben es gerade so gemütlich. Und ich habe so gar nicht gemütlich.
Andere Sorgen.
Ich bin für einen Umsatz.
Aber du bist wirklich selber gefahren?
Ich wollte sagen, die Gäste dachten, du hast ein Fahrer unten stehen.
Aber eigentlich auch richtig dumm geguckt.
Ja, das glaube ich.
Willst du uns verarschen? Aber ich kann ja nicht meinen Leuten sagen, die sollen unterwegs sein. Das ging ja nur, um uns zu beschäftigen, damit wir
Wir sind auch selber gefahren.
Ausbrechen und so. Und ich bin hier beim Axel Springer Gebäude, bin ich wohl ein bisschen zügig vorbeigefahren.
Weißt du, wie viel los war auf der Straße, ne?
Nee, war gar nichts. Und dann sehe ich nur, wie sie mich sehen und wie sie auf einmal, ich glaube, Kippe wegschmeißen, ins Auto einsteigen. Und dann habe ich versucht, noch ein bisschen schneller wegzufahren über die Ampel. ich, die Idioten dürfen hier über Ampeln fahren.
Ja.
Oh, ich habe immer so die gelbe Farbe bekommen. Da haben sie mich vor der Messehalle, haben sie mich rausgeholt. Und haben gesagt, Herr Melzer, gibt es einen Grund, warum Sie hier so mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Anzeigen von Richtungswechsel durch die Stadt rasen? Und dann sage ich, na gut, die hohe Geschwindigkeit ist der Grund, ich liefere gerade Essen aus und die nächste Bestellung warte, es tut mir leid, es ist wirklich zu schnell gewesen. Und dann dachte ich, ich bin richtig witzig und dann und haben sie mal versucht, bei dem Tempo zu blinken. Das fanden sie nicht witzig.
Oh nein.
Und dann schön die Grätsche gemacht.
Nein.
Ja, gibt's komplette Podcast.
Nein.
Und dann bin ich auch auf mit dem Scheiß. Das geht, ich verliere meinen Führerschein. Wegen der, das hat ja auch keinen Sinn gemacht.
Nee. Ist ja krass. Krasse Geschichte.
Es hat Spaß gemacht, aber es macht den keinen. Da muss man übrigens sagen, Hamburg, tolle Stadt. Nur ganz kurz. Ich weiß, euer Podcast wollte ich nur ganz schnell erzählen. Steffen Lenzler hat mich, wir haben dann telefoniert und er hat dann auch gesagt, du kannst auf meine Flotte zurückgreifen, wenn du cool möchtest, weil wir praktisch beide da im Schlachthof sind und ich ihn gefragt habe, wie es funktioniert.
Ja.
Und das, da war ich so stolz auf unsere Branche, dass eben auch, und Steffen und ich sind ja gut miteinander,
ja,
aber sogar sowas dann eben lief. Du, wenn du meine Flotte brauchst zum Liefern, kannst du darauf zurückgreifen.
Das war ein geiler Zusammenhalt.
Ach, das war ja auch in der Corona waren
mich
viele
auch.
Projekte, ja, auch, die man zusammen gemacht hat und danach ist ging irgendwie so der, ist gefühlt der Stress wieder los und jetzt sind
alle wieder in ihre eigenen Themen eingetaucht.
Schwieriger, alle zusammenzubringen.
Du musst dann auf eigenen Arsch retten.
Ja. Ja, ja.
Das waren so
exakt
viele
Standpunkte.
Das war eine krasse Zeit.
Für uns war Corona auch total spannend, weil wir ja auch viele zusammenbringen konnten, die dann über uns gegangen sind und gesagt hat, ihr kennt doch den und den, können wir mal irgendwie einen Kontakt haben. Also das war mega spannend und wir haben natürlich auch viel Kommunikation gemacht in der Zeit.
Was ist euer Yin Yang?
Nee, ich muss noch eine andere
Okay, dann mach du noch die andere Frage.
Ich muss noch eine andere, weil wir so haben,
nee, wegen.
Und dann sagen,
weshalb?
Dann fragen wir gleich, was das Ding ist. Am 27. April findet ja nicht nur der Genussmichel statt, sondern tagsüber im Elysée.
Was ist das denn?
Findet auch noch heute die Masterclass für die Gastronomie.
Die ist im
Elysée. Ja,
ach
genau.
So. Ist die Preisverleihung auch im
Nein, die Preisverleihung ist in der Fisch-Auktionshalle. So. Aber du solltest das wissen, weil du stehst auf der Bühne als einer der als einer
Speaker,
der Sprecher, Speaker
nennt man
genau,
das.
Speaker nennt man das.
Ich habe gehört, ja, ich stehe da auf der Bühne als Interviewpartner für die Gründer von Audio,
genau,
die dann ein bisschen was erzählen, wie man die Digitalisierung in der Gastro voranbringen kann.
Genau. Und warum ist das so wichtig für die Gastronomie?
Um einen entsprechenden Überblick zu behalten. Ob es jetzt Audio in Speziellen ist, aber grundsätzlich ist es wichtig, einfach die Tools zu nutzen, die es dort gibt und die effizient einzusetzen.
Ja, du bist auch als Speaker
auf. Ich bin wahnsinnig gelangweilt, gerade vom Inhalt, aber ja, weil es genau die Welt ist, mit der ich mich nicht beschäftigen möchte.
Ja.
Da bin ich so bei Walle gerade auch so innerlich, oder? Möwengeschrei und Meeresrauschen im Kopf. Oh ja, wahnsinnig, ja, nee,
klar. Also, Wiener, ich glaube, wenn wir jetzt tatsächlich das Ganze als Bild aufgenommen hätten, dann wären die Gesichter auch Gold wert gewesen.
Ja, von dem mal mit Bild.
Für viele ist das aber ein spannendes Thema, auch wenn es für dich kein
Nein,
spannendes Thema ist.
Nein, das ist auch ein spannendes Thema und es ist leider auch ein spannendes Thema. Leider.
Und das ist auch ein wichtiges Thema.
Das ist ja gesetzliche Pflicht.
Weil es ist auch das noch.
Du hast ihn auch sprachlos gekriegt.
Nein, aber auch das noch. Aber es ist halt auch manchmal so ein freudloses Thema. Und wir beide, also Walle und ich sind die Köche. Und ich sag mal, da ist, bislang mussten wir uns mit relativ hin. Und es ist auch gut, dass wir alle professioneller werden. Aber das Kind in uns.
Ja, na klar.
Jeder
will ja nur den Korb in die Fritteuse senken.
Ja.
Mehr will, wollen wir ja gar nicht.
Bin ich bei euch.
Das ist auch der Aufwand, wo ich auch glaube, da ist die Politik irgendwann mal wieder gefordert, wenn sie mal Zeit hat, sich um relevante Dinge zu kümmern. Also relevante, auch konzentrierte, einfach einen Verwaltungsapparat erstmal nochmal wieder auf den Prüfstein zu stellen.
Absolut.
Und hat man nicht da, was kann man jetzt auch mal wieder hinten rüberfallen lassen, weil es sieht nur noch Verwaltungs- und beschäftigt nur noch den Beamtenapparat und sorgt nur für mehr Gebühren statt für wirklich eine Vereinfachung in der Struktur.
Absolut.
Dafür sind wir nicht angetreten.
Bitte?
Dafür sind wir nicht angetreten.
Ja, genau.
Ursprünglich
mal.
Das ist ja immer der romantische Gedanke, warum man sowas macht, wenn man sagt, man will selber essen, man will selber die Leute daran teilhaben lassen und dann kommt Vater Staat und sagt, hier komm, hast du daran schon gedacht?
Ja, und da also hat man sich dran gedacht, ist man
das ist frustrierend.
Wir waren Wald- und Wiesen-Business, also unsere Industrie war nun wirklich auch eine der schlimmsten neben der Zuhälterei. Muss man einfach so sagen, einer, der einfach sich darauf berufen hat, wir haben keine Gesetze, wir machen, was wir wollen.
Ja.
So, und da wurde gnadenlos auf allen Ebenen übertrieben.
Ja.
Und das ist gut, dass wir uns alle mal, weil es dann auch irgendwann Spreu von Weizen trennt.
Mhm.
Auch das muss man sagen. Und selbst wenn ich Weizen bin, also was ist
Spreuscheiße,
ne?
Spreuscheiße.
Ja.
Genau, Corona hat ja auch dazu beigetragen.
Genau. Und dann ist das so, dann trifft es auch mich. Oder aber ich fange auch an, mich natürlich inhaltlich. Aber es gibt Grenzen, es gibt immer Auslegungssachen, es gibt immer Bereiche. Ein Lärmschutzgutachten, was nur anhand eines Stück Papiers berechnet ist, wo ich sage, ja, aber Digi, hör doch mal.
Tim zeigt übrigens das Papier gerade.
Hör doch mal. Ich höre nichts.
Hör das Papier.
Ich höre nichts, gar nichts höre. Ja, aber das Gutachten.
So, jetzt stell deine Frage.
Was ist euer Yin-Yang? Jetzt seid ihr ja schon, also den Rookie-Status habt ihr jetzt längst verlassen. Ihr seid jetzt etabliert, ihr gehört jetzt zum kulinarischen Establishment nach 3 und 10 Jahren. Jetzt müsst ihr mal die Bühne... Guck mal, und meine Großzügigkeit, euch sozusagen auch auf diese Art und Weise zu huldigen und zu sagen, wie toll ihr seid, das ist ja, ich mache Platz. Und jetzt seid ihr die Nächsten, die Platz machen müssen. Was ist euer Yin-Yang? Wo brodelt's? Wo ist es spannend? Wo ist es... Wo seid ihr und denkt so, Bau, ist das gut?
Bau, ist das gut. Ja. Bin so viel in meinem eigenen Kosmos. Ich tingle zwischen Arbeit und zu Hause. Von daher, wenn ich dann irgendwie spannende Konzepte erlebe, dann muss ich gerade mal wirklich scharf nachdenken. Hast du was parat, Walle?
Also ich gehe selber leider, weil ich zu oft im Laden bin, sehr selten essen. Ich habe aber gerade, ich liebe Sichuan-Küche. Und es hat gerade ein neuer Chinese aufgemacht in Holuft, ist es da, im ehemaligen Soho Chicken. Und der soll richtig geile Sichuan-Küche auf die Schnauze machen, richtig ölig und richtig so, wie man es in Sichuan isst.
Spannend.
Spannend, glaube ich auf jeden Fall. Das interessiert mich sehr. Ja, da wollte ich eigentlich heute oder morgen hin.
Die machen das mega.
Ach, warst du schon da?
Warst du da?
Ja.
Super, oder?
Ja.
Also mir wurde gesagt, wir sollen schnell hingehen, bevor sie das europäisieren.
Aber auch spannend, weil Soho Chicken es an dem Standort nicht geschafft hat, weil es Moto 59, das Konzept passte da gar nicht hin an den Standort. Und die Küche da, also den Laden aufzubauen, wir haben schon länger mit denen Kontakt und wie soll ich das sagen, ohne zu lange auszuholen, aber dann sind die Gasleitungen auch aus Versehen mal in das Restaurant nebenan gelegt worden und das war alles nicht so cool. Und bist du da schon gewesen?
Nein.
Nein.
Anderer also, Laden auch noch, muss ich auch sagen. Und zwar kennen ja alle das, oder viele kennen das Quando, die Pho machen in der Innenstadt. Mhm. Und die,
ich kann keinen Europäer Pho sagen, ohne dass ich meine klatschen will.
Das bist du.
Achso, es war gerade auch hier der Event im Kiosk gerade.
Achso.
Ja, da ist am Ende Shindy mit dem Handy rumgelaufen vom Chin-Chin, ne? Ja. Und die haben ja auch den 16-Stunden-Förler und hat alle gefragt, so, wie spricht man unsere Suppe aus? Ja. Ne? Und,
Po, oder?
Ja, Po, ja, ich bin mir kaum vor. Ja, auf jeden Fall, die Mädels von Chin-Chin auch sehr gut, auch sehr gute Konzepte, finde ich.
Wo ich immer mehr hin wollte. Sagen,
also Chin-Chin und 16 Stunden für, und auch vor allem das Bam Mei.
Ja, jetzt fällt ihm aber doch einiges
muss ich sagen, ist auch, es schmeckt, genau. Und es ist, ich war auch viel in Vietnam und ich fand es, ein Bam Mei ist für mich super schwierig zu machen. Also das klingt so einfach, aber wenn man mal in Saigon in diesen in den Top-Bam-Mei-Läden war, das ist echt, also für mich ist das geilste Sandwich der Welt sozusagen. Aber sonst eben Quando noch, auch in Winterhude hat komplett neu aufgemacht und ein Tasting-Menü. Und die kochen auch, machen alles vom Scratch, die machen einen eigenen Blätterteig und alles, auch zu empfehlen.
Aber das ist alles asiatische Küche.
Hast
du nur asiatisch?
Ist doch geil, aber ist doch toll, weil das sind doch, weil jetzt kommt meine Killerfrage.
Ja, ja, ich gehe kurz.
Killerfrage.
Und wir haben nicht mehr lange Zeit, Jungs, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ich gehe kurz.
Nee, meine Killerfrage. Der beste Italiener Hamburgs.
Der beste Italiener
Hamburgs. Der beste Italiener Hamburgs.
Boah. Also,
jetzt mal, ich hätte so eine Trash-Antwort nur.
Sag mal.
Ich habe gar keine Trash-Antwort.
Rocco wäre meine Trash-Antwort.
Wer?
Rocco.
Ach, Rocco.
Das wäre meine Trash-Antwort.
Oh, der beste. Also, ich finde,
vom Flair geil.
Also, ich finde tatsächlich, dass Casa di Roma ist wirklich ein guter Italiener, obwohl von einem einer indischen Familie betrieben. Aber von der Qualität her mega, mega, mega.
Wirklich?
Ja.
Okay, gut.
Das da Caio ist nicht schlecht. Und kennst du das Casa?
Ja.
Da war ich jetzt noch nicht, aber ich habe nur Gutes gehört.
Gut.
So, was war daran jetzt die Killerfrage?
Dass ich da bislang nie eine Antwort drauf gebe. Dass ich gerade insbesondere, wenn ich Italiener frage, alle sagen, oh.
Ja, dann musst du mich mal fragen.
Und jeder sagt,
hast du mich jemals gefragt?
Und ganz
gefragt?
Viele sagen so, ich habe ja auch jedes Jahr immer 9.
Das stimmt auch gar nicht.
Das ist schwierig. Also, wir reden ja immer von Besten, reden wir ja, glaube ich, wir reden immer vom Authentischsten.
Ja,
genau.
So, und diese Authentizität, die ich manchmal misse in bestimmten Gerichten. Und das war die Frage. Und deshalb bin ich da, höre ich ganz genau zu, weil ich kenne den Geschmack von Walle.
Also ich musste...
Die Notaufnahmen in der Hamburger Krankenhäuser, insbesondere in den Öffnungsmonaten auch. Weil ich glaube, da ist das die einzige Weiterentwicklung, die Walle in den letzten Jahren kulinarisch gemacht hat, dass er ein bisschen weniger scharf gemacht hat.
Auch das Einzige, was wir
am Anfang wirklich wie so ein Türsch ist. Mir egal. Mir egal.
Ich gehe halt gerne sowas in die kleine... Wenn ich so nachdenke, gehe ich sowas in die kleine Brunnenstraße, wenn es jetzt nicht asiatisch ist. Ja, da gehe ich halt gerne hin. Ja. Da bin ich sehr gerne. Ja. Da finde ich, habe ich einen schönen Abend. Die haben schöne Weine. Die sind sehr, sehr persönlich, sehr nahbar. Es macht Spaß irgendwie. Man kann in die Küche gucken. Ja. Sowas mag ich halt so. Und das ist dann so eine Bank, weißt du?
Wie bringt ihr denn eigentlich die viele Arbeit und die Familie unter einen Hut?
Alle delegiert.
Klappt das? Tim delegiert, okay.
Keine Frau, keine Kinder, deshalb 15 Stunden im Laden.
Und du? Und du?
Ich bin da so mal, sind beide Vollzeit, also Vollzeit beschäftigt und dementsprechend sind wir da wirklich immer am Jonglieren. Das ist halt manchmal recht herausfordernd irgendwie und drückt manchmal auf die Stimmung.
Ja.
Zumal beim Kind, so, weil das nicht immer das Verständnis hat, wie das jetzt gerade läuft.
Wie alt ist das Kind?
6.
Ja, okay.
So, aber.
Was war denn der beste Rat, den ihr bekommen habt, so während eurer beruflichen Laufbahn?
Ich würde das bei mir ist ganz basic, ne? Von meiner Mama schon immer.
Ich meinte Tim Mälzer nicht als Partner.
bei mir, weiß nicht, von kleiner von meiner Mama niemals aufgeben, weil wir sind schon auch ein paar Mal auf die Fresse geflogen.
Ja.
Und was ich so in Asien und auch gerade in Thailand viel gelernt habe, ist einfach manchmal auch das Leben nicht zu ernst nehmen und viel lachen, so viel lachen, wie es geht. Weil auch schwierige Zeiten und alles, und das liebe ich ja auch in Südostasien und in Thailand gerade, dass du einfach, es heißt ja auch The Land of Smile, dass auch viele Leute, die da vielleicht auch Probleme haben und vielleicht in der Situation sind, die jetzt gerade fürs Leben nicht so cool ist, trotzdem irgendwie auch viel lächeln und deshalb vielleicht das Leben manchmal nicht immer ganz so ernst nehmen und Spaß haben.
Und ganz wichtiger Punkt, natürlich auf die eigene innere Stimme hören. Also wenn die sagt, no, das muss man halt wirklich häufiger machen, und das hätte uns auch manchmal gesagt, so, wo man eigentlich im Nachhinein sagt, ey, wir haben es beide gewusst, oder jetzt auch ich hätte es gewissen müssen. Ja. Und man fängt dann irgendwann mal an, manchmal sich so ein bisschen selber zu belügen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz falsch, einfach mal wieder sich die Ruhe zu nehmen und einfach mal
in Bauchgefühl.
Ja, Bauchgefühl.
Tim, warum guckst du so?
Nur interessiert, weil das sind wahre Worte.
Ich finde das Bauchgefühl, soziale Intelligenz.
Ja, es ist verlernt wieder so. Das ist,
genau, und das finde ich mega wichtig.
Sag mal die Frage so, ich werde immer als Erfolgsgastronom bezeichnet, ich bin gar nicht so erfolgreich. Also ich habe einen guten Laden, nicht, das funktioniert, aber als Erfolgsgastronom im Vergleich jetzt zur nationalen Ebene mit 3-4 Läden, da bin ich ganz Wurst, da bin ich ein Kasper. Ich habe einen geilen Laden und der funktioniert toll, aber der funktioniert nicht wirtschaftlich toll, sondern der funktioniert für mich toll. Das ist, also ich definiere inzwischen meinen Erfolg ganz anders. Mhm. Nicht monetär, nicht nach der Außenwelt, nicht nach der Rolex. Und das ist nicht, weil ich das jetzt leichter habe. Deshalb ich so plappe, ich habe schon immer so gedacht, immer erster Inhalt. Und wenn ich befriedigt war, deshalb höre ich manchmal so, ich bin auch auf die Schnauze gefallen, aber ich bin noch nie gescheitert in meinem ganzen Leben.
Ja.
Wenn ihr Tamtam nicht gemacht habt, ihr wisst gar nicht, was ihr vielleicht über Tamtam gelernt habt. Vielleicht ist das genau der Baustein. Ich meine, ich habe New York, anderthalb Jahre hin und her, ich habe es nie eröffnet. Ich bin neulich an dem Laden vorbeigegangen und da steht da Schlangen davor, aber nicht mit mir, weil ich inzwischen der dritte neue Betreiber ist, nicht jemand anderes. Aber ich bin ja nicht gescheitert. So, ich habe die Vision, die Energie, die daraus Freude, gewachsen. Die Leichtigkeit, und deshalb dieses Thailändische auch manchmal ein bisschen lächeln. So, ja gut, dann ist es halt so.
Ja, klar.
So, dazu muss man aber die Fähigkeit und die Eier haben, das Rückgrat zu haben oder die Gebärmutter, um eben die Außenwelt auch manchmal zu sagen, halt, stopp, nicht deine Tasse Tee. Das ist nicht dein, das geht dich einfach nichts an.
Ja, aber ja.
Das ist ganz wichtig, dass man da eben die innere Stimme.
Dem ist gerade nichts hinzuzufügen, außer jeder unserer Gäste hinterlässt eine Frage für den nächsten Gast. Was habt ihr euch da überlegt?
Was hat dich dazu gebracht, den anstrengendsten Job der Welt und den schönsten Job der Welt zu machen? Was war der Auslöser dafür?
Ach, das ist eurer?
Den der Mutter, oder?
Ja, der als Gastronom, würde ich sagen, ist ein sehr anstrengender Job schon. Gerade wenn man also jetzt, umso kleiner man auch ist, ne? Ja, oder auch eigentlich auch wenn man größer wird, umso mehr angestellt, aber auch umso kleiner bist, der kleine Familienbetrieb, da wo vielleicht die ganze Familie da arbeitet, die dann gar nicht mehr zu Hause ist, oder auch umso größer man wird, umso mehr Angestellte man hat. Und deshalb denke ich schon, ist ein sehr anstrengender Job. Man hat auch viel Verantwortung Und deshalb, was jemand dann sozusagen oder die
was
Person
hat.
Dazu geführt hat, das zu machen.
In meiner Generation war die Standardantwort kein Schulabschluss.
Ja, das sind ja alle, also
das haben wir zumindest Uni geschafft.
Alle,
das haben wir
doch geschafft. Uni-Abbrecher.
Nein, es ist in der Tat. Das ist,
das unterschätzen viele.
Aber auch einer der schönsten Jobs, muss ich sagen. Ne?
Also, nein, das, der das Aufwand.
Ist, der ist schön.
Der ist doch
nur Essen.
Das ist der schönste.
Kocht doch nur Essen.
Achso, ja, ich meine, nein, das ist der Beruf und die Berufung und die Leidenschaft dessen. Vielseitiger kann man, glaube ich, einen Beruf bald gar nicht mehr gestalten. Und ich sehe das auch nicht als viele Stunden und als viel Verzicht, sondern ich sehe das echt sehr oft als viel Geschenk. Du musst aber auch manchmal gucken, wo denn das Licht ist. Das musst du auch haben. Ne? Wer immer nur nach unten guckt, wird nie sehen, wie schön es ist. Aber derjenige, der seine Hände irgendwann mal im Griff hat und sich nicht beim Weggucken in die Hände schaut und einfach mal hochguckt, was da alles so läuft, mein Seehund.
Ja, das war ja auch bester Job.
Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Lieber Walle, lieber Wena, vielen, vielen Dank, dass ihr bei Tim und mir zu Gast gewesen seid. Im Podcast Einmal alles bitte vom Genussguide Hamburg. Das hat riesig Spaß gemacht mit euch. Viel Neues gelernt heute. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
Vielen Dank. Komm und gab. Sorry, gab.
Danke für die Einladung.
Dieser Podcast ist powered by Chefs Kulinar Hamburg. Starker regionaler Partner der Gastronomie. Zuverlässig, leistungsstark und immer an eurer Seite. Wir bieten Lösungen für Gastronomie, Hotellerie und den Care-Bereich. Chefs Kulinar Hamburg. Wir leben Food Service.
Einmal alles bitte ist eine Produktion des Genussguide Hamburg. Planung, Redaktion und Projektleitung macht bei uns Stefanie Kassell. Aufnahme, Technik und Produktion wurde übernommen von Sven Dahlheimer. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Rock Antenne Hamburg.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Tim Melzer.